Hallo, hier ist Football Quark mit der NFL Division Preview der NFC South. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber zur Division Preview der NFC South von Football Quark, dem offiziellen American Football Podcast von Sport 1, sitzt Tobias Dannenberg.
Boah, Respekt, wie du den Satz gefinisht hast.
Ja, also. Ja,
das war schon wirklich, du standst ein paar Mal im Abgrund. Und
ja, also zack, aber nein!
Das habe ich noch hinter. Und das und so kriege ich den Satz zu Ende und ja, jetzt ist er fertig.
Richtig, grammatikalisch richtig.
Good job.
Ja, ich bin noch ein bisschen stolz auf mich.
Ja, das war auch sehr gut.
Ja. Hey, wir sprechen heute über die NFC South. Carolina Panthers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints und Tampa Bay Buccaneers. Was hältst du von dieser Division?
Ein Hall of Famer Quarterback und drei Backups.
So, übertrieben gesagt, ja, kann man das so sagen.
Das kann man schon ein bisschen so sagen.
Ja, aber das wird Baker Mayfield nicht gerecht.
Kommen wir irgendwann
zu. War bisher Starter.
So. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Aber im Zweifel ist Sam Darnold auch noch in dieser Division.
Ja.
Reden wir bei den Panthers vom tiefsten Quarterback-Room. Die sind der NFL.
Du kennst auf jeden Fall, also man kennt noch den Fourth String.
Ja.
Baker Mayfield, Sam Darnold, Matt Corral als Rookie und PJ Walker.
Und die sind auf jeden. Und ich glaube, sie sind vom Talentlevel ja auch am ähnlichsten sozusagen.
Das ist da vielleicht doch das Problem, ja, dass sie alle zu nah beisammen, ja, sind. Und das nicht auf dem, also ist besser, ja, wenn
da sagen
ist,
es,
ist fehlt gut, so ein wenn der Erste näher am Vierten ist, als der Vierte am Ersten.
Ja, das ist ja,
das heißt übertrieben formuliert so, ne, aber
das, aber der Erste ist immer genauso weit weg wie der Vierte, der Erste vom Vierten ist genauso,
nein,
weit.
Nein, ich meine, wenn der Erste leistungstechnisch näher, also, ja, das war, du hast recht.
Ja, weil ja, 1 und 4 sind immer egal, ja, von welcher Seite.
Ja, aber so. Ja. Aber wenn dein Erst-QB eher wie ein Viert-QB ist als dein
Viert-QB. Ja, du wolltest, glaube ich, sagen, dein erster Quarterback sollte weiter weg sein vom Zweiten als der Zweite vom Vierten.
Ja, das wollte ich nicht sagen, aber.
Aber es wäre sinnvoller gewesen.
Nee, ich wollte, egal, komm.
Ey, wir sprechen über diese vier Teams. Ich spreche über die Carolina Panthers und die New Orleans Saints. Du darfst über die Atlanta Falcons und die Tampa Bay Buccaneers sprechen. Und egal, wie trashig wir diese Division finden, so trashig finden wir sie eigentlich gar nicht, weil die Saints sind zumindest cool. Die Buccaneers sind ein Super Bowl-Kandidat.
Willst du keine Verhörer, die Fans von Südteams sind?
Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir eine Himmelsrichtung aussuchen darf, ne, die ich nicht predikten will, dann ist es South. Sowohl in der NFC als auch in der AFC. Machen wir uns nichts vor. So, aber das sehen, glaube ich, viele Leute so.
Ja.
Tut mir leid.
Ja.
Carolina Panthers haben nicht mal mehr den Swag-Bonus, dass Cam Newton da ist. Also,
das ist ein Punkt.
Genau. Also,
aber an welcher Stelle wäre Cam Newton jetzt?
Ja, also wir kommen jetzt einfach mal zu den Carolina Panthers.
Okay.
So, letztes Jahr 5-12, Platz 4 in der Division. Offense Platz 29, Pass Platz 29, Run Platz 20. Ich habe mir ein paar Learnings rausgeschrieben. Cam Newton ist kein Starting Quarterback mehr in dieser Liga.
Deswegen weitermachen.
So. Okay, sehr gut. Weil es war, glaube ich, als Marketing-Move und es war als letzter Strohhalm, glaube ich, nicht dumm, ihn zu holen in dem Moment. Aber es hat ja nicht funktioniert. Das hat das Problem, weil Cam Newton an dieser Stelle halt als Running Quarterback vielleicht noch eine Option sein kann, aber er ist einfach nicht mehr dieser Quarterback, der auf MVP-Level auch nur annähernd agiert und eine Offense dirigieren kann. Dafür ist sein Arm mittlerweile zu ungenau. Aber an sich, ich kann den Move nachvollziehen, ich will es aber nicht kritisieren.
Er hätte einfach ein bisschen besser on the field funktionieren müssen. Also er hätte ja nicht Elite sein müssen, er hätte nicht mal Durchschnitt sein müssen, aber zumindest auch nicht der schlechteste Starting QB.
Dann der Liga. Genau, und du darfst halt auch nicht vergessen, du solltest halt auch nicht beim ersten Rushing-Touchdown schreiben, I'm back. So, das ist halt so, das schürt halt Erwartungen, die du nicht erfüllen kannst in dem Moment.
Was du wissen solltest. Aber das ist halt irgendwo sein Naturell.
Genau, deswegen, es ist okay gewesen. Also die Carolina Panthers, was man ihnen nicht vorwerfen kann, sie haben alles versucht. Matt Rhule versucht alles, aber Matt Rhule ist auch angezählt. Matt Rhule muss dieses Jahr gewinnen.
Ja, ja.
So, das ist safe. Ich finde diese Defense super, super spannend. Ich fand sie letztes Jahr schon super spannend, aber auch die hat irgendwann den Faden verloren. Wir müssen uns darauf einigen, Sam Darnold ist kein Starting Quarterback mehr in der NFL. Ich habe letztes Jahr, ich habe mir das sogar nochmal angehört, weil ich gesagt habe, was habe ich über Sam Darnold gesagt? Und ich habe ihm damals noch eine Chance gegeben und gesagt, hey, vielleicht andere Umstände und so weiter und so fort. Und er ist noch jung und er wurde total früh gedraftet und bla. Nein, er ist kein Starting QB in der NFL. Und du musst CMC schützen. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, dass der nicht jeden Rap mitnehmen muss. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Carolina Panthers, was das angeht, insgesamt auf einem guten Weg sind. Sie haben einen besseren Quarterback dieses Jahr. Wenn Baker Mayfield fit ist, ist er besser als alle Quarterbacks, die die Carolina Panthers letztes Jahr haben spielen lassen.
Ja, vielleicht sogar zusammen.
Ja, da weiß ich nicht, wie man Stärken addiert. Ja, ist okay. Aber, 60 plus 60
ist ein. Sind wir jetzt nicht zu verkopft. Er ist, auf jeden Fall, er ist ein Upgrade.
Genau, er ist ein Upgrade. Du hast aber trotzdem, du bist in einer super Situation, du kannst Baker Mayfield testen, um zu gucken, ist er der Starting QB, den du haben willst, aber du hast auch einen talentierten Backup mit Matt Corral, den du nicht sofort ins Feuer schmeißen musst. Du hast mit Ikem Ekwonu deine Offense Line auf jeden Fall verstärkt, aber auch die anderen Free Agents, die du geholt hast, mit Littleton, Corbett, Xavier Woods und Boseman, das sind alles keine Leute, wo du jetzt so sagst, so, hey, krass, das sind ja heftige Signings, aber die haben Erfahrung und die haben eine Baseline an Niveau. So, und das ist das, was mir bei den Panthers letztes Jahr gefehlt hat. Die hatten halt letztes Jahr schon krasse Spieler, so auf einzelnen Positionen, aber die hatten keine Baseline auf anderen Positionen und das hat sie halt total anfällig gemacht. Und ich bin gespannt, wie sich der Offense-Coordinator Ben McAdoo jetzt schlagen wird. Was wehtun wird, ist, Haason Reddick ist als bester Pass-Rusher, als statistisch gesehen bester Pass-Rusher nicht mehr da. Ich bin gespannt, wie Matt Rhule das alles sozusagen jetzt unter einen Hut kriegt. Ich glaube, dass du hier in diesem Team eine Menge Talent hast. Und du hast auch Erfahrungen hinzugefügt. Die Frage ist, reicht es, dass Matt Rhule nach der Saison nicht seinen Stuhl räumen muss? Was ist deine jetzige Einschätzung, bevor ich über die Position rede?
Das ist also ein bisschen die Frage, was die Leute, die entscheiden, ob Matt Rhule seinen Stuhl behalten darf, erwarten von der Saison. Ja, also was ist die Erwartungshaltung auf Vorstandsebene bei den Carolina Panthers? Also ich sag mal, wenn die 7-10 gehen, dann behält er seinen Platz. Vielleicht sogar noch, wenn die 6-11 gehen und man sagt, ja, okay.
Aber holst du Baker Mayfield als Quarterback, wenn du dich nicht in einem Playoff-Fenster siehst?
Ja, also ich glaube, man war schon sehr verzweifelt bei Carolina. Ja, ne? Also genau, selbst, also du kannst mit Sam Darnold nicht nochmal in eine Season gehen. Das wäre auf so vielen Ebenen eine Katastrophe gewesen. Das hätten dir die Fans nicht verziehen. Das wäre leistungstechnisch eine Katastrophe gewesen. Hätte einfach nicht funktioniert. Das heißt, du musstest ja wen finden.
Genau, und dann hast du dafür und hast du
ja die Option gewählt. Da,
Jimmy
Draft.
G.
Ja gut, aber Jimmy G, gut, okay, aber dann wäre ja auch das, Jimmy G wäre ja auch die Anforderung gewesen. Also dann kannst du das ja genauso sagen.
Und du musst halt sehen, also ich finde halt diese Quarterback-Situation, wie sie jetzt gelöst wurde, fand ich eigentlich ganz gut. Du hast mit Baker Mayfield nicht unfassbar viel bezahlt. Du hast hast den Weg für Matt Corral nicht zerstört. Und im Zweifel hast du Baker Mayfield ja, wenn du mal 2 Jahre zurückguckst, letztes Jahr hat er verletzt gespielt, deswegen war er nicht gut, aber 2 Jahre zurück war er in Ordnung. Da war er ein Platz 5, nicht ein Top 15, sondern ein Platz 15 bis 17 Quarterback, was ja ein riesiges Upgrade ist zu Sam Darnold.
Naja.
Was ein riesiges Upgrade ist zu Cam Newton vom letzten Jahr.
Ja. Also ich meine, entweder funktioniert für Carolina oder er ist ein Brücken-QB, bis Matt Corral starten kann, weil der ist noch nicht Day One ready, aber wenn du dem Jahr auf der Bank gibst.
Genau, dann kriegt er vielleicht eine Chance. Im Zweifel bist du schlecht genug und hast einen frühen Pick.
Genau, und so, wenn sich Baker Mayfield dann als Brücken-QB entpuppt, weil er nicht performt oder halt nur ein okay Game Manager ist und man dann und dann geht Matt Rhule mit seinem Team 7-10 und man sieht aber das Upside in der Defense und dann nächstes Jahr vielleicht mit Matt Corral oder man draftet dann in einen dieser Superstar-QBs, die dann im nächsten Draft sind, wenn man da rankommt, vielleicht gibt man ihnen dann noch einen Shot. Also ich meine, du kannst nicht erwarten, dass Carolina irgendwie groß jetzt hier irgendwelche Ansprüche auf irgendwelche Titel.
Weiß ich nicht, wie weit sehen die sich? Das ist nämlich der Punkt. Du musst ja immer gucken, wie weit siehst du dein eigenes Team? Und ich glaube, die Carolina Panthers sehen sich schon, dass sie relativ gut sind. Und es gibt auch Argumente dafür, weil an manchen Punkten sind sie gut.
Ja, ja.
Quarterback ist ein riesiges Problem, aber auf Running Back, Christian McCaffrey ist ein Elite-Running Back, wenn er fit ist. Chuba Hubbard ist ein guter Backup, der aber seine Reps bekommen muss. allein um CMC zu schützen. Also ich finde, du darfst halt CMC nicht mehr, du darfst ihm nicht mehr als 20 Runs mehr pro Spiel geben.
Genau.
Gib ihm eher 15. Du musst
halt akzeptieren, dass er sich dann verletzen wird.
Genau, und das ist halt der Punkt. Du musst dafür, damit seine Qualität die ganze Saison über stattfinden kann und funktionieren kann, musst du ihn irgendwie schützen. Und natürlich in engen Situationen solltest du ihn bringen, weil er ist immer noch dein talentiertester Offense-Spieler. Aber nimm ihn auch irgendwann mal vom Feld. Gib ihm Pausen. Bring Shubba Hubbard. Aber da finde ich sozusagen die Running-Back-Position ist gut besetzt. Die Pass-Catcher, und ich hätte zu gerne hier Pass-Catcher, einfach Receiver und Titans genommen, aber die haben als Titans keine Pass-Catcher. Tommy Tremble ist der Starting-Titan hier. Tommy Tremble hat einen der besten Namen der NFL, aber er hat im Endeffekt 20 Catches für 180 Yards und fängt nur 57% aller Bälle. Das ist zu wenig.
Das ist schon weak.
Mhm. So. Und Ian Thomas ist jetzt auch nicht Elite auf Titan. Was mir aber gefällt, sind die anderen Pass-Catcher, die Receiver. DJ Moore ist meiner Meinung nach richtig underrated. Der Typ funktioniert mit jedem Quarterback. Robbie Anderson lebt noch so ein bisschen bei mir, von seiner Jets-Saison, und der hat eigentlich keinen Bock auf Baker Mayfield, aber ich glaube, das kriegen die hin.
Ja, aber er passt als halt so ein Receiver-Typ, der nicht nochmal im Team vorkommt.
Also genau.
Robbie Anderson.
So, den brauchst
Zweifel
du.
Zweifel ist halt ein Deep, also
ist als ein Deep Threat ist in Ordnung. Genau, als Deep Threat ist in Ordnung. Terrence Marshall hat Talent, und mit Rashard Higgins hast du jemanden geholt, der auch Talent hat. Aber du hast mit DJ Moore tatsächlich einen Quarterback, einen Receiver, um den ich glaube ich viele beneiden.
Ja, genau, und Rashard Higgins, ich meine, du musst ja auch bedenken, der wurde, also was ist er, die Nummer 4?
Genau.
Und wenn man das.
Wenn du Christian McCaffrey noch dazu rechnest, so,
dann ist ja, genau.
5.
So, und dann ist Higgins halt wirklich gut, was tiefer auf Receiver angeht.
Genau, und das ist halt in Ordnung. Also mit diesem Receiving Corps kannst du arbeiten. Ja. Mit Tommy Tremble auf Thailand kannst du arbeiten, darfst halt aber nicht davon erwarten, dass er sozusagen eine weitere Receiving-Option wird. Aber als Blocker ist er in Ordnung. Und die O-Line, Moten ist gut. Okwonu hat Potenzial, aber gehen wir mal davon aus, dass du deine Tackle-Spots besetzt hast. Du hast mit Boseman und Corbett Inside keine Elite-Player geholt, aber die sind gut. Das sind gute Starter. Und Pat Elflein hat Erfahrung. Das heißt, diese Offense-Line gibt dir eine gewisse Baseline. Die ist für Baker Mayfield gesehen wahrscheinlich ein Downgrade im Vergleich zu Cleveland. Aber die Offense-Line an sich ist okay. Ich finde sie nicht schlecht, und du hast es halt geschafft, sozusagen hier keine klaren Schwachstellen zu haben.
Also ich finde die O-Line tatsächlich, also auch Boseman und Corbett, also gerade Boseman finde ich es auf jeden Fall both average als Signing. Das ist schon okay, die O-Line. Also da darfst du dich als Quarterback nicht beschweren. Das ist keine O-Line, wo du sagen darfst.
Das ist keine Drehtür. So.
Genau, wo du sagen darfst, also meine O-Line war weak.
Genau, also ich finde Boseman, also für mich ist Boseman so der typische Durchschnittsstarter aus.
Ja, aber
es ist okay.
Keine krasse Schwäche, kein Weak-Spot, den du dir raussuchst und sagst, ja, okay, den attackieren wir jetzt all day long. Und
darum geht es ja bei einer O-Line prinzipiell auch. Es ist mir lieber, du hast 5 solide O-Liner als einen guten und 4 Schwachstellen.
Ja.
So, und deswegen, diese O-Line wird wahrscheinlich sogar eine Stärke dieser Offense sein. Und da wird mit dem richtigen System, kann Baker Mayfield diese Offense sozusagen am Leben halten. So, und auch, dass sie funktional, also wirklich gut funktioniert. Und wenn wir zur Defense kommen, die war letztes Jahr Platz 21 und ich hatte vom Gefühl, dass sie besser war. Liegt daran, weil die war gegen den Pass nämlich auf Platz 4. Da war sie richtig, richtig stark. Ne? Natürlich, Reddick nicht mehr da, aber Derrick Brown hat sich zumindest leicht gesteigert. Du hast Brian Burns, der hat 9 Sacks. Von wem ich jetzt einen Step-Up sozusagen erwarte, ist Cross Martos. Der muss seine 3,5 Sack-Season jetzt wirklich stärken. Sie haben Matt Ioannidis von Washington geholt, der ein Starter ist, der gezeigt hat, dass er ein Starter ist und der ein guter Starter sein kann. Und damit hast du eigentlich eine Defense-Line, die in Ordnung ist. Die, wo man wirklich sagt, und du hast mit Nixon, Roy und Tuioti Marina immer noch Potenzial sozusagen von hinten, dass du irgendwas für die Rotation bringst. Aber deine Starter prinzipiell, von denen sprechen wir jetzt erstmal, weil die werden das Gros der Spielzeit kriegen, in der Front sind in Ordnung. Und auf Linebacker, Littleton lebt vielleicht noch ein bisschen vom Namen, aber Jack Thompson ist eine Tackling-Maschine. Und Damian Wilson auch. Beide haben im letzten Jahr über 100 Tackles gemacht und keine klaren Schwächen. Und Littleton ist immer noch in Ordnung und kann hier auch Erfahrung bringen. Das heißt, diese Front, gehen wir mal davon aus, auch Defense Tackles brauchen immer ein bisschen, um sozusagen in die NFL reinzukommen. Derrick Brown, ich sehe noch dieses Potenzial in ihm. Ja. Matt Ioannidis gefällt mir gut. Brian Burns gefällt mir gut. Cross Martos hat Ansätze gezeigt. War so ein bisschen im Schatten von Reddick. Aber kann sich ja hier verbessern. Und wenn ich mir die Secondary angucke, du hast hier zwei First-Rounder, also Elite-First-Rounder bei Top 10 Cornerbacks mit J.C. Horn und C.J. Henderson. Und das finde ich super spannend, weil das kann zukünftig ein Elite-Cornerback-Duo werden. C.J. Henderson, dem gebe ich noch den Shot, weil der war in Jacksonville. Das zählt nicht. J.C. Horn, für mich ein Breakout-Kandidat, der war die ersten Spiele so krass gut.
Also ist buchstäblich dein Breakout-Kandidat.
Ja, definitiv. Habe ich auch tatsächlich so gesagt.
In deiner Folge war das dein.
Ja, und dann C.J. Henderson und Horn auf Cornerback ist super jung und Dante Jackson ist ein solider Starter. Das heißt, auch da ist zumindest eine Rotation da, die mir gefällt. Ja. Also die mir gefällt und auf für mich diese Safety-Position ist, ich hatte die ganze Secondary nicht so talentiert im Kopf, weil Xavier Woods sicherlich nicht Elite.
Aber hast du jetzt auch erst geholt, oder?
Hast du jetzt erst geholt. Jetzt cool, ne? Der hat auch sicherlich abgebaut, aber als Free ist der in Ordnung. Und du hast mit Jerry McChinn einen mega geilen Safety.
Ja, auch wieder so ein All-Around-Typ, so ein moderner Safety. Ja, jetzt nicht so ein klassischer Earl Thomas, ich kann nur Deep-Typ, aber den du halt überall auf dem Feld platzieren kannst und damit wichtiges.
Der Typ kann. Das
ist Piece für die Offense.
Wenn der sich so weiter so entwickelt wird, dann wird er irgendwann ein Defense Player of the Year-Kandidat. So gut wie der ist.
Ja, ist nur nicht Defense Rookie of the Year geworden, weil Chase Young gut war. Und Edge.
Genau, richtig.
Edge größer als Safety. Oh, es tut so weh, das hier immer zu sagen.
Ja, aber so ist es nun mal. Du hast in dieser Secondary wirklich J.C. Horn und Jerry McChinn sind beide Spieler, wo ich sage, die können Elite auf ihrer Position werden. So, C.J. Henderson will ich auch noch nicht abschreiben. Und mit Xavier Woods hast du halt wieder diese solide Baseline auf dieser Position. Das heißt, du hast dich eigentlich gut verstärkt. Du hast eigentlich eine Defense, wo ich sage, die kann so ein Spiel auch mal übernehmen. Und wenn so eine Offense nicht durchgehend bei irgendwie Three and Out ist, dann hat diese Defense eine Möglichkeit, vielleicht eine Top-10-Defense zu werden. Und das wäre ein riesiger Step von Platz 21 auf Top 10. Und schafft die Offense, eine Top-20-Offense zu sein, dann haben wir bei Carolina auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Aber ich glaube, die Defense muss absteppen. Da ist der X-Faktor für mich Rathur Cross-Matos, der braucht eine 10-Sack-Season, weil Brian Burns wird die liefern.
Ja.
Der wird seine 8-9 Sacks bringen, aber der braucht sozusagen, irgendwer muss Reddick ersetzen. Du brauchst Druck auf den Quarterback, damit auch deine Secondary glänzen kann. Und natürlich, Baker Mayfield ist der geborene X-Faktor in dem Sinne. Ich habe hier die Carolina Panthers bei 6 und 11 auf Platz der Reihe der Division. Liegt aber auch daran, es ist jetzt nur ein Sieg mehr als letztes Jahr, aber die haben einen unfassbar schweren Schedule.
Ja, der ist hart.
Also das muss man auch mal ganz klar sagen, die spielen halt gegen die ganzen Rest-Teams, ne?
Ja, das ist schon hart. Ja. Und so erklärt sich auch der Optimismus bei dir und dann der damit verbundene Rekord.
Ja, also man muss das ja auch ein bisschen sozusagen, wenn du halt gegen die AFC Rest spielst, dann kannst du halt auch mal einfach Spiele verlieren.
Ja, dann wird's hart.
Ja.
Also, aber du kannst in der Division jedes Spiel außer gegen die Bucks gewinnen. Also so wie die Saints und Panthers und Falcons sich das hin und her schaffeln, ist ungewiss, aber okay, also die Falcons-Spiele vielleicht nicht.
Aber genau, aber so, du kannst halt auch mal eins der beiden Spiele gegen die Saints gewinnen, das traue ich den Panthers zu.
Genau, auf jeden Fall.
Und ich finde, sie sind auf einem guten Weg. Ich glaube nicht, dass es für Matt Rhule reicht. Ich glaube nicht, dass dieser Entwicklungsschritt halt reicht, weil im Endeffekt ist es ein Ergebnissport.
Ja, und vor allem, wir drehen uns jetzt ja hier, also bei der Defense, also das ist ja 1:1, jetzt wetten wir jedes Jahr die gleiche Blaupause. Das ist ja wirklich die Art Unterhaltung, die wir auch letztes Jahr geführt haben.
Aber sie sind jetzt ein Jahr erfahrener und jetzt erwarte ich, dass sie funktioniert. Letztes Jahr war es so ein Ding so, hey, die sind voll krass und hey, die haben voll viel Talent. Ja. Mal gucken, wäre ja cool, wenn es funktioniert. Und hey, es funktioniert ja an manchen Spieltagen. Voll krass.
Ja.
Jetzt sage ich, ey, mit dem Personal, mit der Secondary, mit den Spielern, jetzt muss es funktionieren.
Ja. Also es ist aber trotzdem inhaltlich das Gleiche. Es wird nur fordernder von unserer Seite aus. Ne?
Genau.
Jetzt ist ja aber auch junge Defense, viel Potenzial. Aber jetzt müssen sie halt auch performen. Aber ich glaube auch wie du, dass das passt. Ich glaube, die junge Defense übernimmt hier. Und jetzt hast du halt eine Offense, die halt eben nicht three and out andauernd ist. Und mein X-Faktor da tatsächlich ist ein Spieler, den hast du nicht genannt, aber den haben sie sich auch geholt. Donta Foreman. Weil der hat ja Derrick Henry vertreten. Und das ist vielleicht genau das, was du brauchst. So ein Arbeitstier. Der dir die schmutzigen Yards holst, den du halt holst, aufs Feld holst bei 3 und 1 und eben nicht Christian McCaffrey, weil Chuba Hubbard ist eher so der Shifty-Typ. So, dann bringst du Foreman und der wird halt viel Workload, glaube ich, kriegen, ohne dass er viel Yards holt. Weißt du, LeGarrette Blunt so ein bisschen, weißt du?
Ja, LeGarrette Blount war eine Red Zone-Maschine.
Ja, so ein bisschen so die Art Running Back in dem System. Mhm. Der ist dann aber, dann schafft es Carolina vielleicht mit dem Elite-Running Back, den sie nicht verheizen müssen, weil sie Foreman haben, halt ein bisschen mehr die Uhr zu kontrollieren und mit Mayfield einen Game Manager zu haben, Run etablieren und die Defense vom Feld halten. Und dann wird daraus vielleicht ein Schuh, weil letztes Jahr muss man einfach sagen, Defense war doch einfach irgendwann durch. Ne? Also du die kennst Defense das selber, wenn man immer auf dem Feld steht, frustriert ist, weil die Offense dann dauernd runtergeht. Aber das könnte so ein bisschen der X-Faktor werden, dass es durch ihn schaffen,
ja, für mich
McCaffrey ist, zu schonen und
ja, Run zu etablieren. Für mich ist Dante Foreman noch so eine Blackbox, weil es kommt aus einem Run-Heavy-Team. Und ich erinnere gerne an meinen eigenen X-Faktor, dass ich letztes Jahr Mike Davis bei den Falcons richtig gefeiert habe.
Ja, ja, ich weiß
schon, und der
weiß
schon nichts gerissen hat in der anderen Offense. Deswegen will ich jetzt erstmal sehen, dass der in der anderen Offense, in der Zone-Blocking-Offense auch funktioniert.
Ja, mir gefällt so nur die Idee, dass du so diesen Running Back holst, der Christian McCaffrey entlastet. Aber er so ein bisschen schon ist, als würde so Derrick Henry irgendwie bei Wish bestellen, so ein bisschen. Er sieht 1:1 sogar so aus, er ist groß, er ist sehr, aber wenn das funktioniert, ist doch nice. Und wenn es geht ja nicht darum, dass er viel Yards holt. Aber das
muss. Er soll halt, sie müssen aber die Uhr kontrollieren. Ja. Sie müssen die Offense auf dem Feld halten.
Weil du darfst jetzt halt eben nicht erwarten, dass Baker Mayfield auf einmal Wunder vollbringt. Der kann noch so hyped sein und ich glaube, der ist wirklich motiviert. Ich glaube, der hat richtig Bock.
Und aber der war nicht, also vor 2 Jahren fit war der nicht schlecht.
Ja, ja.
Und also das Vertrauen, was ich letztes Jahr sozusagen so ein bisschen in Sam Darnold gesteckt habe, Baker Mayfield vertraue ich schon noch mehr.
Ja, es ist halt auch, Baker Mayfield kann mehr vorweisen, wodurch er sich das Vertrauen irgendwo ja auch verdient hat. Ne?
Ja, genau.
Und es ist schon krass, wie Cleveland ihn einfach wirklich dann direkt abgesägt hat. Das ist schon wirklich.
Das ist halt NFL. Ne?
Ja, ja, natürlich. Also ja, wir lassen nicht mit verletzter Schulter spielen, aber ja, war nicht so gut. Ja, tschüss. Wir holen dir Sean Watson.
Du warst nicht gut. Und das ist definitiv fragwürdig.
Ja, naja. Ja, also bei mir kriegen sie 7-10. Aber ich glaube, die Offense bleibt länger auf dem Feld. Das reicht mal für einen Touchdown von Mayfield auf Moore. Und die Defense steppt nochmal ein bisschen ab. Aber muss sie jetzt auch. Also 7-10. Immer noch nicht überragend, aber schon mal besser. Reicht das für Matt Rule? I don't know. Ja, ich glaube nämlich auch, die erwarten mehr.
So.
Und dann reicht es natürlich nicht. Das wird auch nochmal nötig, der Neuanfang.
Ja.
Zumindest auf Coaching-Ebene.
Ja, Matt Rule hat auch nichts gezeigt. Ja, in dem Sinne, dass er den Laden jetzt krass weiterentwickelt. Er
hat wirklich aufs falsche Pferd gesetzt. Ne?
Also, ja, definitiv.
Er hat halt wirklich, ja, manchmal, wenn man Dinge hat, wo man sagt, ja, es funktioniert oder funktioniert nicht, manchmal funktioniert es halt nicht. Sam Darnold hat nicht funktioniert, es war ein Risiko, du gehst ein Risiko ein, es failed.
So.
Es ist gefailed. Kommen wir zu den Falcons. Okay, die Falcons letztes Jahr 7-10.
Du musst halt aber, ich glaube, du hättest Falcons sagen müssen.
Hab ich doch gesagt.
Du hast Falcons.
Also Falcons.
Falcons.
Wenn das nicht richtig rüberkam.
Falcons. Ja, also für, ne, Marcel, wir müssen da, also sozusagen, wir wollten das Wort Fail in das Wort Falcons einbauen.
Ja, das war eine Wortspielerei.
So, um das hier nochmal deutlich zu machen.
Okay.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, Marcel. Ich hoffe, dir geht's wieder besser. 7-10 letztes Jahr und besser als gedacht eigentlich, oder?
Also besser auch als meine innere Wahrnehmung.
Ja, stimmt. Also da hast du recht. Als ich in der Vorbereitung den Rekord gelesen habe, ach ja, stimmt, die waren ja gar nicht.
Die waren
ja
eigentlich
so kacke. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du hättest fast die Falcons vorbereitet.
Ja, genau. Und ich dachte mir, und dann habe ich so gemerkt, 7-10, damit können die gar nicht.
Da waren die gar nicht Letzter.
Da waren die gar nicht Letzter. Und dann habe ich mir gedacht, das ist halt auch eine Qualität, die Matt Ryan noch mitgebracht hat, weil der hat dir sozusagen halt die Spiele gewonnen, die du halt gewinnen konntest.
Wirklich,
also bei aller Kritik an dem Mann, das hat er schon gemacht.
Jede Season 4000 plus. So.
Ja,
also das muss man ihm schon lassen. Also der ist schon gut gewesen. Der hat diese Offense und dieses Team halt auch noch mal ein bisschen vergoldet.
Ja, ja, und auch wirklich besser gemacht. Also besser gemacht und vor allem, es gibt ja so Quarterbacks, so ja, die holen dir vielleicht 1-2 mehr Siege, als dein Team wert ist. Und es gibt so Quarterbacks, so Carson Wentz holt dir halt so 1-2 Siege weniger.
Ja.
Und Matt Ryan holt dir immer mindestens das, was dein Team auch wirklich kann. Und diese 7 Siege sind halt das Maximum, was du rausholen konntest.
Und Matt Ryan ist halt so ein Quarterback, das ist eher die Art Quarterback, wo du dir die Stats anguckst und denkst, wow, doch so gut?
Ja,
so,
genau.
Und
beim Spielen denkst du so, ja, okay.
Nee, nicht mal unbedingt. Aber einfach so einer, wo du denkst, ja, der ist okay. Und dann guckst du die Stats an und denkst dir so, wow, die Stats sind schon ziemlich Elite. Ja. Also,
Matt Ryan, guter Fantasy-Quarterback?
Nein, glaub nicht. Also in bei den Colts ist er halt Game Manager Plus wahrscheinlich. So, ne? Hat er da eine größere Rolle?
Ich denke nicht.
Ich denke auch nicht. Und er hat gar kein Upside im Rushing. Und inzwischen gibt es so viele Quarterbacks mit Upside im Rushing.
Drafted
die.
Ja,
das sind gute Punkte bei Fantasy.
Aber er wirft wenig Picks.
Ja, Das sind ausbleibende Minuspunkte, das ist ja auch genau. Gut. Das ist auch gut. Egal. Er ist auf jeden Fall nicht mehr bei den Falcons. So, letztes Jahr gab es dann ja auch schon einen neuen Headcoach, Arthur Smith, neuen GM und auch so eine neue Richtung für die Franchise, aber es gab nicht das Geld. Für ein Rebuild-Team zu wenig Cap-Space. Das heißt, es war eigentlich vorprogrammiert, dass das Jahr nicht allzu gut wird und dafür wurde es ja, wie gesagt, mit 7-10 okay. Obwohl du kein Pass-Rush hattest, da warst du auf letzten Platz, du hattest gar kein Running-Game, dein Leading-Rusher war dein Receiver und du hattest keinen Ridley.
Du meinst deinen Backup-Safety.
Und Backup-Safety, also das ist schon wild. Und Kickoff-Returner.
Ja,
stimmt. Natürlich, Cordarrelle Patterson. Ne?
Das ist seine eigentliche Profilbeschreibung
genau, früher mal gewesen. Genau, das ist halt eigentlich das Ding. So Cordarrelle Patterson geholt vor der Season. Das haben sie halt wirklich einen gut. Der...
Richtig toller Special-Teamer, freut mich. Special-Teamer. Ja, voll gut.
Ende der Season. Ah ja, was war der Leading Rusher?
Ja.
So, was? Ja. Hä? Wo kommt das denn her? Ja, und du hast deinen Number-One-Receiver, der sozusagen Julio Jones ja beerben sollte, verloren aus gesundheitlichen Gründen.
Ja.
Und dieses Jahr aus spielerischen Gründen.
Ja, das ärgerlich. Muss man aus. Ja, so, sehr also, schön formuliert.
Es stand eigentlich nichts, es sprach nichts dafür, dass die Saison gut wird, deswegen 7-10 ist okay. Und es gab ja auch Gutes, du hast den Nummer 1 Cornerback gefunden in AJ Terrell, der hatte eine absolut überkrasse Breakout-Season. Kyle Pitts wurde den Hype gerecht. Kannst also zumindest sagen, die Season war okay.
Ja.
Und wir haben bei uns individuelle Klasse entdeckt, auf der wir aufbauen können.
Die Frage ist, können wir damit aufbauen oder gehen wir erstmal ein paar Schritte zurück?
Ja, genau. Wo befinden wir uns? Und dann muss man sagen, ja. Wir befinden sich sehr, sehr, sehr am Anfang des Rebuilds. Ja. Ich meine, sie haben Marcus Mariota geholt und sagen sehr selbstbewusst, dass es unser Starting QB ist. Haben sie Day One gesagt. Und wen sollten sie jetzt auch noch holen? Jimmy G?
Ja.
Wäre Quatsch.
Genau.
Also wäre Quatsch. Quatsch. Es ist ja offensichtlich, Marcus Mariota ist ein Brücken-QB für dieses Team.
Ich freue mich, dass er nochmal starten darf.
Ja, nice, ich freue mich auch für ihn. Er hat doch nichts zu verlieren. Also genau. Wenn er nicht performt, dann sagt jeder, ja gut, Atlanta ist eh am Tanken und war doch klar, er ist nur ein Brücken-QB. Und wenn er doch nochmal performt, ja, ist doch nice. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sich nicht für ihn freuen würden.
Definitiv. Ja, also außer vielleicht sein Headcoach.
Ja, genau. Weil das ist schon eine witzige Story. Ich meine, Marcus Mariota als Rookie und im ersten Jahr 2015, 2016 war der ja gut.
Ja, genau.
Zusammen also. Über 6.000 Passing Yards, 45 Touchdowns zu 19 Interceptions, also in beiden Jahren.
Ja.
Das ist okay. Ja, und dann 17 und 18, 24 Touchdowns zu 23 Interceptions, das ist schon nicht mehr so gut. Und 2019, nach 6 Spielen gebencht für Ryan Tannehill.
Von
seinem Offensive Coordinator Arthur Smith, der jetzt sein Headcoach ist und ihn geholt hat.
Anscheinend ist Marcus Mariota nicht nachtragend.
Anscheinend nicht. Und entweder Smith denkt sich, na, ja, vielleicht habe ich ihn damals ja auch falsch eingeschätzt. Oder es ist der perfekte QB, um mir den Superstar-Quarterback aus dem Draft nächstes Jahr zu holen. So, ne? Aber es ist schon eine witzige Story, dass dein OC, der dich bencht, dich jetzt als Starting-Quarterback holt und auch direkt nach Day One sagt, ja, das ist auch mein Guy.
Ja.
So, ne? Aber es ist schon eine witzige Geschichte. Ja, aber man muss halt sagen, also ist da Hoffnung dabei, dass Mariota vielleicht wieder zu alter Form zurückfindet?
Ja, das ist die Frage, es reicht die alte Form und die Atlanta Falcons zu einem Sieg zu verbringen. Das sehe ich halt schon als Problem. Selbst also wenn er nur seine alte Form bringt, reicht es ja trotzdem
nicht aus. Ja, machen wir uns nichts vor. Marcus Mariotas beste Season ist die schlecht oder zweitschlechteste von Matt Ryan.
Ja.
Statistisch gesehen. Also, das ist, also, selbst, also was kriegst du, wenn du das volle Upside von Marcus Mariota kriegst? Also er ist ein Brücken-QB. Die Frage ist, sehen wir Desmond Ridder irgendwann im Laufe der Season?
Vielleicht. Ja. Das ist nicht unwahrscheinlich.
Ja. Die Frage ist, sehen wir ihn, weil Marcus Mariota zu schlecht ist, oder sehen wir ihn irgendwann, weil man einfach gucken will, was man in ihm hat?
Ich glaube, man sieht irgendwann, dass man gucken will, was man in ihm hat. Das also ich vertraue Mariota, dass er schon seinen Stiefel runterspielen wird, aber es wird halt einfach nicht für viele Siege reichen.
Genau. Also genau. Es ist halt einfach irgendwo limitiert, der Spieler. Und das, die Falcons wären dumm, das nicht zu wissen.
Ja,
genau. Also es wäre jetzt völliger Quatsch, völlig Hanebüchen zu erwarten, der liefert uns jetzt hier eine All-Pro-Season.
Ja.
Und ich glaube, das wird er schaffen. Also es wird jetzt nicht wie ein Sam Darnold oder so bei den Panthers, den man holt und sagt, oh Gott.
Dafür sind seine Running-Skills auch noch zu gut.
Ja. Wobei nie ein Quarterback, der viel gelaufen ist. Also jetzt nicht drauf angelegt. Ne?
Ja, aber er kann laufen.
Aber er kann laufen.
Genau.
Er kann laufen.
Das gibt dir alleine schon eine Option.
Ja. Aber letzten zwei Jahre Backup gewesen, also mal schauen. Ist ja auch schon ein bisschen eine Wundertüte, was wir da kriegen. Running Backs, na gut, wie gesagt, also Mike Davis, wir müssen ihn erwähnen, es tut mir leid, Torben.
Ja.
Dein Guy to watch. Und auch ich hätte gedacht, dass der besser funktioniert in dem System und als Running Back, Starting Running Back, dann ja auch der Atlanta Falcons, hat er offensichtlich nicht. Ist jetzt weg, ist bei den Ravens, glaube ich. Mhm. Und du hast Damian Williams geholt, das ist so... wenn man die Leistung von Mike Davis letztes Jahr vergleicht, dann ist es ungefähr so ein Level.
Ja, genau.
Ne?
Du hast nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja, genau. So, dann hast du Cordarrelle Patterson, der, wie schon gesagt, dein Leading Rusher war, als Receiver mit 618, der aber sehr viel im Passing Game, also der wird im Passing Game auch ein Faktor sein. Und seine PFF-Grade im Receiving Game war deutlich besser als die im Rushing Game. Also er war als Running Back der Beste in Atlanta, aber halt okay.
Genau.
Weil er ja auch von Haus aus gar kein Running Back ist. Also eben. Da muss man dann wieder sagen, krass performt. Aber
er ist halt eine Match-Up-Waffe und das macht ihn spannend.
Genau, aber in diesem Jahr wissen die Leute jetzt auch, dass Cordarrelle Patterson scheinbar gut aus dem Backfield spielen kann.
Ja.
So. Und du hast Ridley verloren, suspended. Du hast Gage verloren, der ist jetzt in Tampa. Du brauchst ihn auch einfach im Passing-Game. So, das heißt, du hast Damian Williams, der hatte seine beste Season 2020 mit 6 Starts für 498 Yards. Wow. Also, wer wird Leading Rusher? Oder wer wird Starting Running Back? Vielleicht der Rookie. Tyler Allgeier. Ist auch ein Name, ne?
Finde ich richtig lustig.
Deutscher kriegt eine andere Dimension.
Ja.
Der Allgeier. Wird am Ende dort der Leading Rusher sein. Und hier an dieser Stelle auch schon mal auf jeden Fall ein krasser Fantasy-Tipp, weil vielleicht ist er nicht der beste Running Back in dieser Rookie-Class, aber ich glaube, es gibt keinen Running Back, der so viel Shots auf Playtime kriegt.
Genau, also definitiv.
Außerdem gute Vision, liest seine Blocks vernünftig und hat am College die meisten Yards after Contact. Also auch nicht schlecht für Fantasy. Ja, du verdrehst die Augen und so weiter.
Ich muss
ja
irgendwas sagen. Yards after Contact, College, NFL. Über come on, die wiegen alle 15 Kilo mehr.
Da hast du recht.
So, also Yards after Contact gehen erstmal meistens in der NFL erstmal gut zurück. Das ist keine Statistik, die sich gut adaptieren lässt.
Ja, irgendein Freshman-Cornerback über den Haufen laufen ist schon was anderes. Ja, aber hat auch 36 Rushing-Touchdowns mit Upside im Passing-Game. Also ist schon okay. Aber wo sind wir denn hier? Also entweder ist dein Top-Rusher wieder dein Receiver oder ein Rookie. Oder dein Quarterback, Marcus Mariota.
So.
Also nicht viel Upside im Rushing. Hier musst du wirklich, wo du eben Pass-Catcher nicht als Kategorie anführen konntest, hier kannst du es.
Gut, weil du Kyle Pitts hast.
Weil du Kyle Pitts hast. Also was ist Kyle Pitts? Also, wirklich ein Tight End oder ein großer Receiver?
Er ist ein Tight End. Er ist schon Tight End. Ich finde ihn nicht so katastrophal, wie er gemacht wurde.
Ja, das ist halt das Ding, wenn du dem anderen so phänomenal bist.
Ja.
Dann ist natürlich die Differenz zu deinen Blocking-Skills vielleicht größer, aber das heißt ja nicht, dass du ein schlechter Blocker bist, sondern ein wirklich überragender Passcatcher. Ja, und das ist er halt auch, ne? Rookie-Record gebrochen mit 1000 plus in Atlanta und fast auch für Tight Ends.
Und das, obwohl er relativ slow gestartet ist, ne? Also, ja, also der hat ein bisschen, jetzt so zwei, drei Spiele hat er gebraucht, aber danach gut abgeliefert.
Ja. Und, ja, also ich war auch, also am Ende der Season war man überrascht, dass er jetzt doch bei über 1000 ist.
Ja, genau.
Und selbst in der Vorbereitung war ich überrascht. Ah, ja, stimmt. Ah ja, der war zum Ende noch richtig stark.
Ja.
Stimmt, da war ja was mit hier irgendwie dick da, den Rekordbrechen von 61. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall spannend bei Atlanta, weil die haben vielleicht nicht Tiefe. Wie gesagt, Ridley gesperrt, Gage weg. Aber sie haben auf jeden Fall sehr interessante Kombinationen von ihrer Nummer 1 und 2, von ihrer Nummer 1 und Nummer 2. Also du hast Kyle Pitts, der ist schon Tight End, aber schon Slash Receiver. Und du hast Drake London, der immer so als Wide Receiver slash Tight End, weil Basketball-Background, weil sehr physisch, sehr groß. Ne, also du hast da schon wirklich, also die beiden, ne, wenn man die richtig einsetzt.
Das kann richtig spannend werden.
Kann ein richtiges Match, also so, wo du dir als DC denkst, worauf bereite ich mir gerade vor?
Ja, ja, klar. Und vor allem, wer covert die Jungs? Körperlich.
Ja, genau. Das ist halt so ein Problem bei London. Oft wird gesagt, na, wie gut kriegt er die Separation hin? Und wir dürfen auch nicht vergessen, er war jetzt auch verletzt zum Ende hin. Wie fit ist er zum Start der Season? Weil eins ist klar, er muss direkt performen, weil er ist die Nummer 1.
Ja, ja.
Auf Receiver. Kyle Pitts jetzt dann doch mal als Tight End gesehen. Auf Receiver die Nummer 1.
Ja.
Weil danach kommt, du hast Damien Bird geholt.
Aber du hast noch Bryan Edwards.
Ja, über den hat man in Las Vegas immer sehr gut gesprochen. Der war immer der Erste beim Training, doch.
Genau.
Ich glaube auch immer noch, dass der...
Der hat Potenzial aber er ist halt einfach keine 1.
Der hat so Potenzial, im Starting-Lineup gut zu funktionieren. Als 3, vielleicht als 2.
Genau, aber wenn er ein 2 ist, dann bist du auch schon nicht gut. Ach, dann sind wir wieder bei den Falcons.
Wow, Shots feiert hier wieder. Okay. So, auf jeden Fall, also ja, Bryan Edwards ist auch dabei. Dann hast du Zacheus, von dem erwartest du jetzt so ein bisschen, dass er Gage wird, was ich nicht glaube.
Ja.
Und dann hast du Bird geholt, der zumindest die beiden Großen ergänzt, weil es eher klein und verdammt schnell. Also irgendwie eine 4,27 gelaufen. Also ist ein guter Deep Threat, aber kommt von Chicago, beste Season mit 604 Jahr 2020. Also auch nichts, worauf du aufbauen kannst. Und ich habe es mal ausgerechnet. Und bevor du mich jetzt hatest, weil wir hatten das im Vorgespräch und Torben hat angekündigt, mich dafür zu zerledern, London zähle ich hier mit rein, weil er keine NFL-Yards letztes Jahr hatte.
Ja, nur College-Yards. Ja, und weil es damit ja besser klingt. Und das, ja. das macht diese, okay. führt diese ganze Statistik jetzt schon ad absurdum.
Okay, und du willst mir sagen,
ich hatte auch, ja, warum bin ich in der Statistik nicht drin? Ich hatte auch keine NFL-Yards.
Soll ich dich mit dazu nehmen?
Ja, bitte.
Du, zeig mir deinen Atlanta-Vertrag. Kriegst du vielleicht sogar.
Ja. Wir haben noch Spots frei.
Auf jeden Fall, wenn du sagst, wir after Yards after Contact zählen, ich weiß ja jetzt ein anderes Level, aber College Yards darf ich 1:1 auf Receiving übernehmen.
Nee, du sollst einfach Landen nicht einfach in diese Statistik mit reinpacken.
Ja, ich nehme ihn trotzdem mit rein, weil es besser klingt. Landen.
So, immerhin gibst du das zu, das finde ich ja in Ordnung.
Landen, Bird, Zacheus, Auden Tate haben sie noch geholt, Brian Edwards, Cahill, Daryl Hodge,
Tobias Dunberg.
Tobias Dunberg, Torben Dill, meine Großmutter. Alle zusammen hatten letztes Jahr 1500 Yards in der NFL. Receiving.
So.
Und dann rechnen wir Drake London raus. Gut, dann haben alle Receiver außer Drake London von den Atlanta Falcons weniger Yards gehabt als Devonta Adams zusammen.
Zählen wir jetzt noch in der Statistik mit rein oder nicht, wenn du Drake London rausgenommen hast? Uns hast du nicht rausgenommen, ne? Ist wichtig.
Also wir gehen raus, meine Großmutter bleibt drin.
Ja, ja, genau.
Okay. So, und dann musst du aber alle...
Die hat Skill.
Ja, okay, wir reiten das, ist jetzt totgeritten, das Ding, ja. Ne? Aber auf jeden Fall...
Das ist jetzt gemein.
Ah, wir sind halt mit drin. So, auf jeden Fall, dann haben wir, inklusive uns, weniger Yards als ein Receiver, Adams, Punkt. Und er war nur Nummer 3 im Receiving Yards. Also ich meine, Cooper Kupp mit 1900 ist ja nochmal Lichtjahre entfernt, kannst ja noch 2 Receiver zurechnen. Das ist schon krass.
Ja, definitiv.
Also krass. Das ist schon krass und ich sehe auch nicht den Spieler, der jetzt hier großartig absteppen wird, außer Drake London, weil ich es von irgendwo erwarte, aber von den Spielern, die du geholt hast.
Meinst du, das Ding ist halt auch...
Und absteppen kann man nicht sagen.
Genau, wird dir Marcus Mariota genug Passing-Yards liefern, dass beispielsweise Kyle Pitts jetzt eine 1400-Yard-Season hinlegt?
Das Ding ist, ich glaube, Marcus Mariota ist richtig glücklich, dass er so 2 Riesentypen hat, die er gar nicht verfehlen kann. So,
ja, ja, kann also, er
für ihn, genau ist, für ihn ist schon mal nice.
Ja,
ja, aber, ja, naja, aber dafür verteilt es sich halt nicht auf so viele. Weil ich glaube, es werden halt wirklich nur London und Pitts Bälle kriegen. Und ja, dann das so 300 Yards hier, 200 Yards hier. Es wird in Summe nicht viel, aber es wird nicht auf viele aufgeteilt.
Ja, ja, ja.
Von daher. Ja.
Ich würde jetzt aber nicht, also 1400 Yards für Kyle Pitts,
gehe ich nicht. Nein, nein, da gehe ich auch nicht mit. Aber auf jeden Fall wieder 1000 plus.
Ja, okay. Mhm. Haben ja auch 17 Spiele.
Also sind sie jetzt ja auch.
Ja. Was sagst du zur O-Line?
So. Und sie haben Frisker geholt. Ne? Also, das ist schon wichtig.
Das ist ein guter Titan.
Das ist ein guter Titan.
Das ist ein guter Backup-Titan.
Ist auf jeden Fall, deswegen ist Haydenhurst weg. Der ist nämlich, ne, der hätte den Doc Bell hinter Kyle Pitts versauert, aber ich glaube, Frisco fühlt sich da wohl.
Ja. Der sagt sich so, Leute, ich brauche hier auch nicht spielen.
So, und deine Offensive Line? Ja, die war jetzt ja nicht so gut. 200 Pressures zugelassen und Nummer 29 im Passblock. Und du hattest zwei klare Weak Spots. Einmal deinen rechten Tackle, Caleb McGarry. Da war mal ein First-Round-Pick, in den letzten 3 Jahren nicht verbessert, 41 Pressures zugelassen. Blöd, startet wieder. Du hast Jalen Mayfield als Rookie gehabt, 11 Sacks zugelassen, 57 Pressures, 9 Strafen und richtig miese Pässe. Block. Startet vielleicht wieder. Wenn nicht, dann hast du dir Wilkinson geholt von den Bears und der hat ein Game gestartet oder so. Ne? Also,
Jake Matthews. Wird von ESPN schon als Starter eingesetzt, weil gesagt, naja, also bei dem anderen wissen wir, dass er schlecht ist.
Naja, stimmt. Und ich habe dann mal recherchiert und ich glaube noch, aber wahrscheinlich nicht.
Ja, ja.
So, und so oder so ein Riesen-Upgrade wäre es auch nicht. Gut, Jake Matthews ist gut. Der ist auf jeden Fall verlässlich.
Ist auch der beste O-Liner da, oder?
Ja,
seit Jahren. Oder wie gut ist Lindstrom? Ja, das ist ja die Frage.
Auch. Und dann Lindstrom ist schon eher so Upside, vielleicht All-Pro.
Ja.
Also der ist schon wirklich gut auf Guard. Der hat das Upside.
Ja.
Und 2019 gedraftet, also kein guter Building-Block in dieser Offensive Line.
Genau. Matthews ist aber auch ein solider Starter, gegen der kannst du nichts gegen sagen.
Ja, genau, vor allem im Pass-Block, der ist im Run so ein bisschen schwächer. Aber ist auf jeden Fall verlässlich. Ist seit 2015 der Tackle, der am meisten Snaps gespielt hat, am zweitmeisten. Also der spielt, der verletzt sich nicht. Das ist schon mal gut.
So, gut, das ist ja auch wieder so schätzlich, wenn Lindstrom erst ab 2019 dazu zählt.
Ja, 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 na gut, das stimmt natürlich. Will nur sagen, auf den kannst du bauen.
Ja, okay.
Und Tackle in einem gewissen Alter hast du auch das Problem. Ja, die sind gut, die sind wichtig fürs Team, aber spielen sie auch? So, das wird er.
Ja, das ist gut.
Klar, Verletzungen können immer passieren, aber du weißt, was ich meine. So, und dein bester, aber im Endeffekt ist das die gleiche O-Line und du hast noch irgendwie Ifedi und Wilkinson geholt von den Chicago Bears, die dort Backup waren und was jetzt auch keine Premium-Line war. Und ja, dort und, nur Backup.
Und du musst
so, das
halt
ist deine Verstärkung.
Und du hast halt hinter dieser schwachen Line kein Quarterback mehr, der so schnelle Entscheidungen trifft wie Matt Ryan. Du hast jetzt Marcus Mariota da hinten, der den Ball länger hält.
Also Fazit, wir sehen Marcus Mariota dann wirklich doch sehr viel rennen und scramblen.
So, genau. So.
Also diese ganze Offense in der Nutshell, du hast einen Quarterback, der von einem Headcoach gebencht wurde bei einem anderen Team. Dein Leading Rusher ist entweder ein Receiver oder dein QB oder ein Rookie. dein Leading Receiver ein Tight End slash Receiver oder Receiver slash Tight End. Alle Receiver zusammen weniger Yards als Adams und deine O-Line hat sich nicht improved und war letztes Jahr schon Bottom 5. Also was können wir von dieser Offense erwarten?
Ja, also sie sind auf jeden Fall im Rennen um die zwei, drei schlechteste Offense der Liga.
Ja, aber was ist der Unterschied zu Carolinas? Also, wobei, ich will die gar nicht vergleichen, aber Atlanta weiß, wo sie gerade stehen.
Genau, Atlanta weiß, wo sie gerade stehen. Die sagen halt, hey, wir sind im Rebuild. Carolina sagt halt, hey, wir wollen Spiele gewinnen.
Genau, und deswegen will ich das jetzt gar nicht haten. Du guckst, was du in deinen Spielern hast.
Ja.
Und im Zweifel rechnest du schon mit deinem Pick nächstes Jahr, wo du dann vielleicht an 1 den Superstar-Quarterback kriegst.
Ja, so. Wenn du Glück hast.
Wenn du Glück hast. Naja, wenn du 1 bist, brauchst du kein Glück.
Das riecht ja, vielleicht willst du kein Superstar-Quarterback, ja, sondern einfach nur ein Rookie-Quarterback.
Ja, vielleicht picken sie dann einfach blöd.
Genau, aber so, weil du hast die Wahl zwischen Baker Mayfield, Sam Darnold und Josh Allen.
Ja. Naja, so, gucken wir, lass uns die Defense angucken. Ich bin jetzt auch so smart gewesen und habe jetzt einfach meinen Front und Secondary unterteilt. Und Linebacker.
Tobi hat mich gerade indirekt als smart bezeichnet.
Torben ist schon ein smartes Kerlchen. Manchmal ist er ein pfiffiges Kerlchen.
Ja. Jetzt denkt euch jetzt bitte diese Wiki-Figur, die dann sich so an dieser Nase reibt.
Ja, das hat er wirklich gerade gemacht, tatsächlich.
Ja.
Ja. Naja, ist ein visueller Typ.
Ja, ich muss Dinge fühlen.
So, auf jeden Fall die Front, oder beziehungsweise die D-Line plus Edge, war ja 32 in Sacks gewesen. Nur 18 Sacks, das zweitschlechteste
Team. Sind wir damit eingerechnet oder nicht?
Da sind wir nicht mit eingerechnet.
Ah, okay.
Aber dann wären sie vielleicht besser gewesen.
Ja.
Also mit dir, ich wäre einfach nur, ja, geil. ich hätte mal die Arme hochgerissen und dann festgestellt, ich bin auch einfach zu klein. Und die Eagles, zweitschlechteste Team, 29. 11 Sacks mehr. Also so schlecht war Atlanta letztes Jahr.
Das ist ein guter Vergleich tatsächlich, um das mal in Relation zu setzen. Was bedeutet 18? Das ist schon echt wenig.
Das ist schon wirklich wenig. Na, also das ist schon wirklich. Harry ist auch auf 30.
TJ Watt hatte mehr.
TJ Watt? Nicht nur ein.
Ja, das ist deutlich mehr.
Deutlich mehr. Hatte mehr Sex. Die Differenz von 18 zu 22, 5 ist wahrscheinlich mehr, als jeder Atlanta-Spieler hatte.
Ja.
Also da gab da keiner mehr als diese Differenz. So, du hast Grady Jarrett zurückgeholt. Finde ich, ist ein ganz guter Move.
Der ist super. Also der ist wirklich gut.
Ja, genau. Der ist auch schlechter geworden letztes Jahr.
Weil er keinen Bock mehr hatte.
Ja, und das ganz gerne. Wahrscheinlich halt wirklich. Also er ist in jeder nennenswerten Stat runtergegangen. Ja, aber das Team um ihn herum war halt auch wirklich schwach.
Ja, aber Grady Jarrett ist, wenn er fit ist und Bock hat, richtig, richtig stark.
Ja, genau.
So, und der ist immer noch jung.
Ja, genau. Und den brauchst du auch. Und die Frage wäre, wie wäre die D-Line ohne ihn?
Genau.
Also wenn sie letztes Jahr ja schon wirklich mit so viel Abstand die schlechteste war, wie wäre sie ohne ihn? Also du musstest ihn resignen, weil du kannst deinen Fans auch nicht eine Vollkatastrophe liefern.
Ja.
Weil offiziell tankt ja auch niemand.
Das ist richtig.
Von daher, wichtiges Resigning. Auf Edge setzen sie jetzt halt ganz klar auf den Rookie. Und das ist auch okay, weil man nichts erwartet.
Klar.
Also es kann ja eigentlich nur besser werden. Und man guckt jetzt, was haben wir in ihm? Und er hat eine ganze Season zum Lernen. Und das ist eigentlich nice. Man kann es ein Spiel natürlich auch verheizen, wenn du ihn direkt starten lässt und er vielleicht noch nicht so weit ist, aber niemand erwartet hier groß was und du kannst wirklich einfach die ganze Saison als Lernprozess nehmen.
Über wen reden wir?
Wir reden, habe ich das noch nicht gesagt?
Nein. Ah. Du setzt auf den Rookie, hast du gesagt. Und ich denke mir sehr, wann sagt der Epigetier?
Epigetier. Arnold Epigetier. Fieser Name, aber das ist gut von der Hand gegangen. Ja, der wird direkt starten.
Und ja, ich finde ihn aber auch ziemlich gut. Also für einen Rookie.
Genau, ist halt etwas undersized gewesen, deswegen gefallen, aber wenn du nur die Kompetenz Pass Rush nimmst, vielleicht einer der schon stärksten im Draft.
Ja, definitiv. Also
wenn jetzt
nicht als reiner Rusher, ja, und der kann hier funktionieren in dem System.
Ja, du verlässt dich jetzt wirklich darauf, dass er direkt da weitermacht, wo er aufgehört hat, weil er hatte ein starkes Jahr am College. Dann 9,5 Sacks bei Penn State, 18 Tackle for Loss, vorher in 3 Jahren bei Temple 6 Sacks und 10,5, also er hat eine Monster-Season. Du hoffst jetzt natürlich, dass er die auf die NFL übertragen bekommt. Was du aber sagen musst, er hat keine Hilfe. Also es kommt jetzt halt auch wirklich, sie haben Lorenzo Carter geholt. Der wird wahrscheinlich jetzt hier auch starten. Er ist halt so einer, 5 Jahre in der Liga. Beste Season waren 5-6. Das ist halt okay. So, den holst du jetzt halt übergangsweise. Das ist bestimmt so ein Einjahresvertrag wahrscheinlich.
Ich fand mal Marlon Davidson gar nicht so verkehrt. Tatsächlich. Aber der hat bisher nicht so abgeliefert.
Ja, das ist jetzt, ja. Liegt das, ja. Ich war überlegen, welchen Davidson ich kenne, weil Davidson haben sie nicht gesigned. Ich so, Tyler Davidson. Welcher Davidson war der Davidson, den ich im Kopf habe?
Ja, ich glaube, es war Marlon.
Ja, ich glaube auch. Aber, siehst du, aber das zeigt ja schon, okay.
Ja.
Also
ist jetzt er hat bisher nicht so viel gerissen. Ja, genau. Mal ganz trocken so sagen.
Ja, also Ebi Ketier und Lorenzo Carter sind die Pass-Rusher. Sind andere als letztes Jahr. Wird es besser? Ich glaube schon.
Ja, aber das liegt für mich an Deion Jones.
Ja?
Ja. Meinst du? Ist er komplett raus für dieses ganze Jahr oder ist er, an dem finde ich gut.
Naja, aber es ist ja für dich so in dem Sinne Pass-Rusher?
Nee, aber er wird dafür sorgen, sozusagen als Staubsauger, dass die anderen wirklich rushen können.
Ja, okay. Ist halt eine Tackle-Maschine.
So.
Ja, in 6 Jahren nur eine Season unter 100 Tackle und da war verletzt. Also ja, kannst du nicht bewerten. Also ist eine Tackle-Maschine. Ja. Also sie haben versucht, ihn loszuwerden, haben aber keinen Trade-Partner gefunden. So. Weil Deion Jones zwar, ja, er ist ein Staubsauger, aber auch mit vielen Schwächen. Also ich glaube, er hat halt nie...
Er ist halt ein Staubsauger, mehr auch nicht.
Genau, er hat halt, das Problem ist, 2016 gedraftet und dann extrem gut gewesen.
Ja.
Und dann stark abgebaut.
So.
Also bringt dir in Pass Rush jetzt nicht so viel Upside, in Coverage nicht, er tackelt halt.
Er tackelt halt. Und das ist aber schon mal auch eine Qualität in dem Sinne.
Das stimmt. Frag es mal, wo machst du den Tackle? Aber... Das hilft dir jetzt in dem Sinne im Pass Rush nicht. Und die Frage war ja so, wie ist Atlantas Pass Rush
lässt. Naja, aber er wird dir sozusagen, er ist ein sicherer Tackler. Das heißt, die Ends oder die Outside Linebacker müssen nicht die ganze Zeit denken, so, okay, ich darf jetzt hier nicht irgendwie meine Lane verpassen. Und die irgendwie so, die können schon mehr Risiko gehen, wenn er da steht.
Na gut, aber dann muss man sagen, wenn das Argument ist, ihren Leading Tackler und den Leading Tackler der ganzen Liga haben sie verloren.
Das ist richtig.
Foyisade Olukun nach Monster Season halt weggegeben. Was auch in dem Sinne
verständlicher Move. Warum sollen sie den bezahlen? So?
Genau. Weil
ist auch kein Elite-Linebacker.
So, 192 Tackle gemacht, damit Nummer 1.
Auch Staubsauger.
Aber auch Upside in Coverage, 3 Deceptions, 6 Pass Deflected, also auch ein guter Off-Ball-Linebacker.
Hat aber relativ viel zugelassen. Also der war auch da prinzipiell nur durchschnittlich. Er hat ein paar gute Plays gehabt, aber in Coverage war der nicht gut.
Hatest den schon gut, ne?
Also, ne, aber der ist halt sozusagen, er hat eine statistisch gute Saison gespielt, aber sozusagen, er hat trotzdem Bälle.
Ja, aber dann war er ja letztes Jahr die bessere Version von Deion Jones.
Ja, klar.
So, und der fehlt dir jetzt.
Klar, aber du kannst, Deion Jones kann dir ja was liefern. Ich will ihn einfach nur ein bisschen verteilen.
Ja, du willst ihn hypen. Aber er war letztes Jahr, da war ein Staubsauger, neben ihm war noch ein größerer Staubsauger,
genau.
Ein größerer Staubsauger ist weg.
Also hast du eine Rolle, hast ja auch eine Menge Tackle jetzt zu vergeben, die er ja nehmen kann.
Okay.
So.
Ich glaube, der Pass Rush wird nicht viel besser, aber.
Mehr besser als 18, come on.
Ja, weiß ich, ja, 24. So. Aber Ebi Ketier wird zeigen, dass er Potenzial hat, dass er ein Building Block ist. Aber natürlich als Rookie ohne Hilfe auf der anderen Seite wird es halt hart.
Ja, ja.
Aber wir werden Plays sehen, wo wir sehen, ja, okay, wenn den jetzt noch ein Edge draftet, wird der krass. Also, sie haben noch Malone gedraftet, aber der ist eher, ich glaube, der wird eher so ein Off-Ball-Linebacker.
Den fand ich auch ganz gut im Draft.
Ja, den finde ich nämlich auch gut, aber der ist so ein bisschen, der ist sehr anders. Der irgendwie hat eher so die Linebacker-Statur.
So Western Kentucky kommt der, glaube ich, her oder so, ne? Habe ich das noch nicht im Kopf?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hab gerade irgendeinen Spieler im Kopf, Western Kentucky. Ich glaube, es war nicht Dungeon.
Ich glaube schon. Warte mal kurz. Das müssen wir doch jetzt hier mal gucken. So, Western Kentucky.
Good job.
Hat sich die Draft-Vorbereitung gelohnt. Toll.
Ich war mir ganz
kenne ich den Backup-Linebacker der Atlanta Falcons.
Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Grund, warum wir das hier machen.
Ja. So.
Aber du hast auf Linebacker auch noch Rashawn Evans geholt. Und
von dem weit, wie gut ist der? Das ja, kann ich auch noch nicht.
Immerhin hat er seine beste Season unter Dean Pease und der ist jetzt DC in Atlanta.
Okay.
Also es gibt eine Connection, warum man ihn hergeholt hat und vielleicht kann er das. Er ist okay.
Ja.
Er ist einfach ein solider Starter.
Okay.
Ja, und aber der ist nach Atlanta gekommen, um Spiele zu gewinnen. Habe ich verstanden.
Ja, dann weiß man nicht, wer ihn geholt hat. Weißt du, wen ich eigentlich ganz gut fand? Troy Andersen, den Linebacker. Deswegen hat mir der Draft der Falcons tatsächlich nämlich auch gefallen. Den haben sie in der zweiten Runde geholt und den fand ich auch ziemlich gut. Also die haben schon eigentlich vom Draft her, EBG hier feiere ich, der Angelo Malone feiere ich, Troy Andersen feiere ich, fand Drake London gut.
Ja.
Also die haben schon viele Sachen gemacht, die mir eigentlich gefallen.
Genau, das ist ja das, wie wir diese Season von Atlanta bewerten. Es ist ja so. Quatsch zu sagen, ja, die sind voll kacke, weil die werden dieses Jahr verlieren. Ja, natürlich
die werden die
dieses Jahr verlieren.
Also die werden definitiv verlieren.
Völlig in Ordnung.
Aber die haben gute Leute, so, die halt Potenzial haben.
Genau, wenn du Atlanta-Fan bist und du guckst diese Season, dann freu dich über nice Plays von Spielern wie Anderson oder Ebi Ketier oder wem auch immer.
Ne? Ja, weil
das ist, darum geht's.
Genau, weil wenn Malone und Anderson in 2 Jahren deine Starting-Linebacker sind, dann war das hier ein Erfolg.
Genau. Und wenn sich das in dieser Season herausarbeitet, dann ist doch ein nice Border, die gerade richtig hängen. So, aber kommen wir zu Secondary. Du hast Casey Hayward geholt, ist ja gekommen, seine Karriere zu beenden, aber immer noch gut. Und auf der anderen Seite hast du deine Nummer 1 in AJ Terrell.
Und der ist underrated.
Der ist tatsächlich underrated.
Wenn wir Justin Tucker in der letzten Folge als underrated durch diesen NFL-Artikel bezeichnet haben, ja. AJ Terrell ist wirklich underrated. Der Typ ist Top 5, ist ein Top 5 Corner in der NFL.
Ja. Und vor allem so ein Island-Cornerback.
Genau.
Also dem sagst du, das ist die Nummer 1, da gehst du halt mit.
Vom Hype her, Trevon Diggs ist bei weitem nicht so gut wie AJ Terrell.
Ja, und bei Trevon Diggs hat über 1000 Yards zugelassen. AJ Terrell lässt pro Coverage-Snap 0,37 Yards zu und ist damit die Nummer 1 der Liga.
So,
und das ist die Stat-Zähl. Der hat weniger Interceptions, aber who cares? Ja, weil man gar nicht da hinwirft. Da, so ja. Zeichnet sich auch ein guter Cornerback aus. Wenn die Gegner einen Island-Cornerback haben, wirf halt nicht hin.
Genau.
Das wirf nicht hin. So, ne? Und Casey Hayward und AJ Terrell zusammen nur 588 Yards zugelassen. Das beste Duo, was das angeht. Also,
Licht, das ist krass.
Lichtblick für Atlanta.
Aber Casey Hayward haben sie auch erst geholt.
Ja, also Casey Haywards Statistik aus dem letzten Jahr bei den Raiders.
Plus das ist schon wieder, das ist eine Tobi-Statistik. Wir würfeln einfach mal ein paar Statistiken, weil dann haben wir vielleicht gute Zahlen.
Weißt du, wie schwer es ist, was für Atlanta zu finden?
Ja, okay.
Also lass mich in Ruhe. Weil jetzt, wenn wir zu den Safeties kommen, schon wieder kacke. Du hast Eric Harris geresigned, der ist 32, mit Jalen Hawkins, so ein typischer Spieler, wo du noch 5 Jahre lesen wirst. Breakout. Und wir sehen der Atlanta Breakout bei Ballhawk. Ja, aber war ein mieses Safety-Duo. Dann hast du Richie Grant.
Ich finde es total, ich finde die Namen total. Richie Grant, Eric Harris und Henry Black, das sind so typische Namen, die, wenn du auf random Namenerstellung klickst, die dabei rauskommen. So, ja, jetzt spielt hier Eric Harris. Ja, den gibt es noch 20 Mal in diesem Spiel.
Das ist halt wirklich so. Und Hawkins, ich meine, er ist ein Safety und ein Ballhawk. Das ist sein Skill und er ist Hawkins.
Hat er ein bisschen zu wörtlich genommen.
Also, das liegt schon sehr, sehr nah. Der hat von mir jetzt auch, also nächstes Jahr, das sind auch so zwei Spieler. Eric Harris hast jetzt nochmal gesigned für ein Jahr. Wenn Hawkins vielleicht wirklich als dieser Deep Safety funktioniert, dann hast du noch Richie Grant. Gut in Two High Safety Coverage, gut im Blitzen, gut im Run Game, so als Strong Safety. Wenn die
kannst du bitte nicht die so positiv reden? Also nicht das Wort gut, die sind ja maximal solide. Ja,
genau, aber die sind beide 24 und vielleicht findest du in denen ja auch was.
Zumindest ja gut, aber 24, wenn die jetzt gedraftet werden, sagst du, die haben kein Potenzial. So,
Okay.
Ab wann sind sie für dich gut?
Nein, Richie Grant hat noch gar nichts gezeigt. So. Der hat gesagt, der hat Potenzial. Und Hawkins hatte ein paar gute Plays. So. Ne? Aber davon reden wir ja auf Safety. Also machen wir uns nichts vor. Die waren Nummer 32 im Pass Rush.
Ich stelle dir eine andere Frage. Ja, okay. Wenn wir hier gerade den Draft durchsprechen würden, hätten sie ein Need of Safety?
Sie hätten ein Need of Safety. So. Und lass mich das noch zu Ende führen, weil 32 im Pass Rush Front, ja? 32 auf Linebacker, gerankt nach PFF. Das muss ich jetzt nicht teilen, aber ich drop's einfach mal. Und die Secondary wäre wahrscheinlich auch 32, wenn AJ Terrell da nicht rumlaufen würde, weil Casey Hayward ist auch alt.
So. Ja, genau.
Also Atlanta, nächstes Jahr wird es noch nichts mit Siegen. X-Faktor ist für mich Arnold Ebiketier, einfach weil ich sehen will, ob er ein Building Block of Edges.
So.
Oder Drake Long. Nee, ich bleib bei Pass Rush. Von daher, ich habe hier 3,14 stehen, aber vielleicht gehe ich auch in 2,15.
Also ich habe 2,15 Platz 4. Also, und ich fühle mich eigentlich relativ gut damit.
Ja, komm, 2,15.
So, weil du musst ja halt immer sehen, gegen wen sollen sie die Spiele gewinnen?
Ja, genau.
So, das ist halt auch sozusagen, auch natürlich, du spielst, hast einen harten Schedule, aber du bist halt auch nicht gut.
Ja, ich bin den durchgegangen und ich glaube, der dritte Sieg war gegen die Steelers oder so, den ich so ganz gut gemeint irgendwie, aber dann ist das einfach eine zu gute Organisation, zu gut geführt, dass sie das auch nicht.
Du willst also sagen, dass Mike Tomlin gegen so ein Team verliert?
Nein. Wobei ich von Arthur Smith als Head Coach viel halte. Aber das Ding ist, ich hätte nicht gedacht, ich fand die Bears in der Vorbereitung schon so, die sind echt mies. Falcons stand, aber ich glaube, Falcons haben für mich gefühlt den besseren Plan. Die könnten den schlechteren Rekord haben.
Ja, genau. Weißt du,
was ich meine?
Ja, vor allem haben sie einen Plan. Das ist halt schon mal der Unterschied.
Das ist der Unterschied.
Ja.
Und egal, das waren die Atlanta Falcons. Lass uns.
Kommen wir zu den New Orleans Saints. Die waren auch im ersten Jahr nach Sean Payton, finde ich, besser als gedacht. Immerhin Platz 2 in der Division 9 und 8. Jameis Winston war okay. War strukturiert, war nicht dieser Chaos-Quarterback, der er vorher war. Und diese Deswegen sehe ich auch die letzte Saison eigentlich immer noch als einen Erfolg an. Sie haben schon echt immer gefightet. Sie haben eine super Defense aufs Feld gebracht. Sie haben sich eine eigene Identität geschafft. Und ich glaube, sie haben letztes Jahr eine Menge unter Head Coach Dennis Allen geliefert, worauf sie jetzt aufbauen können. Und die sind immer noch in der Cap-Hölle, ne? Also auch jetzt haben sie sozusagen wieder ein wirklich kompetitives Team zusammengestellt. Und ich glaube, die Saints sind da, wo die Panthers gerne wären. Die Saints sind für mich ein Team, was eventuell in die Playoffs kommen kann, was aufgrund des Schedules, aber das kann ich mir jetzt auch schon sagen, meiner Meinung nach nicht in die Playoffs kommt. Aber du hast mit James Winston einen Quarterback, der solide ist, aber ein hohes Upside hat. Und du hast einen Andy Dalton als Backup, der sehr solide ist, aber ein geringes Upside hat. Aber deswegen gefällt mir dieser Quarterback-Room eigentlich ganz gut. Aber jedenfalls hast du das Beste daraus gemacht, da du keinen Elite-Quarterback hast. Aber es ist okay. Du kannst sozusagen funktionieren.
Was ist aus Taysom Hill geworden? Der ist jetzt Titan. Ich war gerade kurz.
Ja, Titan.
Er hat aufgegeben.
Wir haben jetzt einfach mal gesagt, er ist Titan und Gadget-Player.
Ja.
So. Du hast Running Back. Ich glaube, Leute haben vergessen, wie gut Alvin Kamara ist. Also, weil ich habe das Gefühl, dass keiner mehr über Alvin Kamara spricht, dass er ein Top-3-Running-Back ist. Für mich ist er das immer noch, wenn er fit ist. Und Ingram als Dampframme und als Locker-Room-Guy, das Tandem ist immer noch super.
Ja, aber Kamara ist ja nicht auch 6 Spiele raus?
Ja, und?
Ja, ich meine nur. Also, du kannst ihn erst ab Woche 7 feiern.
Ja, ja, also deswegen vielleicht, ist das ein Typ, den du spät, wenn du den spät im Draft kriegst, hinnimmst?
Ja, wenn der so in Runde 10 noch, ja.
So, muss man ja einfach mal ganz klar sagen.
Hätte ich in Runde 8 überlegen.
Ja. Ey, Kamara hat einfach auf jeden Fall Potenzial und ich finde Mark Ingram immer noch, ist es solide. Er ist nicht sozusagen das Workhorse mehr, aber er ist solide. Du kannst ihn nehmen. Die Passcatcher von Saints sind unterschätzt. Du hast Michael Thomas zurück nach 2 Jahren. Du hast Jarvis Landry in einen richtig guten Slot. Du hast Chris Olave, für den du hochgegangen bist. Du hast auf Tight End Adam Troutman, das wäre auch ein Titan, wo ich sage, ja, wenn du keine Superstar-Titans kriegst, ja, dann hol dir spät halt Adam Troutman, weil der wird abliefern.
Ja.
Du hast sogar Tiefe, du hast Galloway und Smith, dieses Waffenarsenal, das ist schon echt top. Das heißt, auch deine vielleicht nicht so ganz so guten QBs haben aber gute Waffen. Und die haben vor allem unterschiedliche Waffen und die haben Waffen, die halt sowohl von Andy Dalton als auch von Jameis Winston angespielt werden können, weil sie sowas wie Separation kreieren können.
Vor allem, letztes Jahr war das Motto der Saints auf Wide Receiver, ja, also die No-Name.
Genau.
Da waren nämlich Callaway und Tre'Quan Smith die Starter.
So. Richtig.
Und jetzt sind sie die Backups oder Dritter und Vierter.
Und da gehören sie halt hin. Aber ja. Michael Thomas, auch da, wie gut ist dieser Typ? Der ist schon echt gut. Er wird immer sozusagen auf seinen Slant runtergebrochen, aber der ist eine Nummer 1.
Ja, nur weil man 2 Routen, also Deep, ja. Also Vertical und Und Slant einfach perfekt läuft, ja. Heißt das nicht, dass man die anderen ja nicht auch laufen kann. Aber er ist so gut gelaufen, dass sie konnten ja wirklich viel mit ihm Slant, weil ja, es hat funktioniert.
Genau, du hast halt immer so, es konnte ja keiner stoppen.
Kennst du diesen nervigen Typen, wenn du Madden zockst und der spielt immer das gleiche Play gegen dich und du rastest irgendwann aus und sagst zu ihm, spiel doch mal was anderes und du dann denkst, ja, was funktioniert gegen mich und der wird dumm, wenn er was anderes spielt. Ja,
genau. So, und das ist Michael Thomas. Ja. Und Chris Olave, viele halten den für den besten Receiver im Draft.
Ich.
So, und da muss man halt mal sagen, das ist vielleicht die Nummer 2 oder 3 in dieser Gruppe. Und das finde ich erstmal als Standpunkt, als Start in deiner Karriere in der NFL, super. Die Passcatcher der Saints unterschätzt. Vergisst man, wie gut die sind.
Lebt Landry noch so ein bisschen von dem Namen?
Naja, auch wenn er gespielt hat und einfach nur als Slot eingesetzt wurde, was er halt ist, war er gut.
Hast er keine 1. So, ne?
Genau, es hat keine 1.
Muss er hier nicht sein.
Genau, muss er hier nicht sein, sozusagen. Und hier kann er sozusagen abliefern. Die O-Line hat Junges bekommen. Trevon Penning. Aber Ramchick, Pete, McCoy und Ruth, die anderen Spots sind ja immer noch mit die Besten auf ihrer Position oder eine der Besten oder jeweils zumindest immer Top 10 auf den jeweiligen Positionen.
Ja.
Und James Hurst ist vielleicht gerade noch vor Penning gelistet, aber mit der Zeit wird Penning auch diesen Spot übernehmen. So, also es gibt noch Überlegungen, ob man Ryan Ramczyk vielleicht auf links holt und so, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du Penning auf links stellst, dass du Ramczyk auf rechts stellst und McCoy und Ruiz und Pete gefallen mir inside richtig gut. Das heißt, du hast eigentlich, du hast die Waffen, du hast wirklich auch unterschiedliche Waffen, du hast unterschiedliche Receiving-Typen, du hast eine O-Line. Das heißt, da ist erstmal deine Baseline. Diese Offense-Baseline ist dieses Jahr stärker als letztes Jahr. Und du hast zwei Quarterbacks, denen du vertrauen kannst. Ich gehe davon aus, dass Winston startet und der hat letztes Jahr funktioniert. Und deine Defense.
Weil vertraust du Dalton noch? Würdest du Dalton nach den letzten Jahren noch in der Offense anvertrauen?
Als Backup, ja.
Nein, dann ist er nicht Backup, wenn er rauf muss.
Ja, aber sozusagen für ein, zwei Spiele, wenn sich der Gegner nicht richtig auf ihn vorbereiten kann, dann ja.
Ja, aber es war schon echt schlecht letztes Jahr in Chicago. Also
ja, er war aber in Chicago. Er war in Chicago. Das ist zu sagen, Trevor Lawrence hat unter Urban Meyer nicht funktioniert.
Das ist nicht das Gleiche, weil es gibt nichts, was das Gleiche ist. So. Das aber, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
So, also, und die Defense war krass. Sie war Platz 4 in der Liga. So, das gegen den Run, gegen die Saints gar nichts. Sie ging auf Platz 4, gegen den Pass Platz 14. Ja, Cameron Jordan ist wahrscheinlich der underratedste Edge-Verteidiger, das war richtig schrecklich gestreckt, das Wort.
Aber ganz kurz kann man sagen, das ist, glaube ich, das Motto der NFC South-Folge.
Ja.
Underrated Spieler.
Underrated Spieler. Cameron Jordan, wenn du Elite Edge-Rusher nennen musst, nennst du Cameron Jordan? Man müsste ihn nennen.
Man muss ihn nennen, man tut's nicht, ja.
Genau, man müsste ihn nennen. Chai Tootley und David Onyemeta sind in Ordnung. Marcus Davenport ist in Ordnung, ist eine 2, ja. Aber Cameron Jordan ist Elite.
Auch schon älter.
Ja, aber immer noch Elite.
Ja, aber so. Die Saints sind auch ein Team, die gehen auch nie in Rebuild oder so.
Genau, weil die wollen gewinnen. Das ist die Mentalität. Und die Front an sich, Pete Werner und Zach Brown als Linebacker sind in Ordnung. Demario Davis ist der Linebacker. Der war mega gut letztes Jahr. Und auch der ist schon ein bisschen älter.
Vor allem er ist der Mike.
Genau.
Linebacker, so, ne? Das ist die Definition eines Mike-Linebackers. Leader, physisch, laut.
Und das ist halt die Saints. Sie haben halt richtig viel Talent auf allen Ebenen. Sozusagen, du hast Cameron Jordan an der Front, du hast als Linebacker Demaryius Davis und die Secondary ist super spannend. Du hast ein richtig geiles Safety-Duo. Matthew und Maillet, also Tyrann Mathieu, der da hingewechselt ist, und Marcus Maillet, mega.
Wie, aber was mit Sörensen?
Ist hier Backup, da wo er hingehört. So, du musst ihn halt nicht spielen lassen. Du kannst ihn ja in seiner kleinen Rolle, da kann er ja funktionieren. Und Gardner Johnson ist auch in Ordnung. Das heißt, du hast eine richtig tiefe und High-End Safety-Rotation. Und Marshawn Lattimore ist auch ein super Cornerback. Auch PJ Williams ist als Backup ist in Ordnung.
Du Lattimore immer nicht, was? Ich dachte, du feierst ihn nicht so.
Ich feiere ihn auch nicht so.
Okay.
Er ist für mich nicht Top 3. Okay. Aber Top 7? Ja.
Okay.
Nein, so.
Okay.
Und Adebo und PJ Williams sind in Ordnung. So. Und Bradley Roby hat auch mal bei den Houston Texans gestartet. Das darf man auch mal nicht vergessen. Also du hast auch hier eine Tiefe in der Secondary. Das heißt, die Defense wird wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level agieren wie letztes Jahr. Die Offense wird besser sein. Und trotzdem gebe ich ihnen nur eine 7 und 10. Soll ich dir mal vorlesen, gegen wen die spielen?
Ja, okay, raus.
Die spielen zweimal gegen die Bucks, spielen gegen die Browns am Ende der Saison.
Nee.
Die spielen gegen die Eagles, die 49ers, Rams, Ravens, Raiders, Cardinals, Bengals, Chargers.
Ja,
das ist ein geisteskrank starker Schedule und das ist der einzige Grund, warum sie die 7 und 10 gehen würden. Bei einem anderen Schedule hätten die vielleicht bei mir sogar eine positive Bilanz. Ich glaube, sie müssen es dafür schaffen, James Winston muss absteppen. Weil die Offense ist von den Waffen her super. Ja. Gibt der Offense einen vernünftigen Quarterback, einen Top-10-Quarterback, dann liefert die richtig ab. Dann sprechen wir nicht von 7 und 10. Die Defense wird absteppen. Oder ihr Niveau halten. Michael Thomas wird abliefern. Chris Olave wird für einen Rookie abliefern. Jarvis Landry wird abliefern. Adam Troutman bleibt ein Fantasy-Geheimnis. Aber Jameis Winston ist der Typ, der dieses Team zu einer Überraschung weiterhelfen kann, weil die Überraschung ist auf jeden Fall da, weil das Potenzial ist da. Ja. Und wenn Jameis Winston richtig abliefert und sein Potenzial, was er ja auch hat, wirklich konsequent in eine Liga, in eine Saison bringen kann, dann sehe ich hier die Saints als Überraschungskandidaten, aber ich kann es nicht tippen, deswegen 7 und 10. Platz 2 in der Division.
Das ist schon krass, wie gut die Saints das eigentlich gemanagt haben. Sie haben gar kein Cap.
Ja,
und sie haben es geschafft, also sie haben eine alternde Defense, aber sie haben es geschafft, die Zeit, wo sie kein Cap haben, gut zu überbrücken.
Definitiv.
Ja, und also, ja, ich bin mal gespannt, wie Tyrann Mathieu und Marcus gesagt, super spannend, Marcus May auf Safety zusammen funktionieren. Ich glaube auch die Defense, Top 4 waren sie in Points Allowed, selbst wenn es ein bisschen runtergeht, sie werden so oder so immer noch stark sein.
Ja, aber so, weil sowas, ein bisschen und, Regression ist bei sowas dabei, aber sie ja, werden Top 10 sein.
Ja, das denke ich nämlich auch. Ist auch also, ja, jetzt dreht er wieder die Augen, aber ich sage ja immer, es ist krass, wie schnell sie von Drew Brees auf, wir sind ein Defense-Team gekommen sind.
Ich habe tatsächlich darauf gewartet, wann du diesen Satz
sagst. Ja, ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, wann er passt und
so, wann kann ich nervt. Wann kann ich diesen Satz endlich bringen?
Und ich glaube, dabei ist es aber ein Stück weit so. So, und dieses Jahr das größte Upside zum Feuer. Du hast auf einmal Receiver wieder.
Ja, genau.
Du hast wieder Receiver. Also es kann dahingehend nur besser werden. So, ja. Und Winston ist nicht verletzt. Aber ich bin den Spielplan auch durchgegangen und ich komme da nicht auf mehr als 7 Siege. Das tut mir leid. Und es wird spannend, wie die Saints jetzt dann die Kurve kriegen von alternde Defense auf Umbruch und ohne.
Klar, aber das ist ja jetzt nicht unser Thema.
Nö, das ist egal. Ich sag nur, ich finde es spannend. 7-10. Ja. Ja.
So. Tampa Bay Buccaneers. Ja, wir müssen ein bisschen hassen, Tobi. Ah. Ja.
Stress mich nicht. Wir haben sehr lange über Atlanta gesprochen, aber es war also
dezent. Ja, das
war ein angenehmes Gespräch. Es war aber okay. Letztes Jahr Tampa bei Buccaneers 13-4 NFC South gewonnen, Nummer 2 Seed in der NFC. Brady immer noch on fire, kann man so. Ja noch sagen.
Und dieses Jahr
dieses
Jahr ist er noch mehr on fire.
Ja, aber der sieht halt wirklich, also es ist ja wirklich, du siehst ja dauernd auf Twitter oder Instagram, alle Nase lang dieses, wenn seine Gesichter durchlaufen.
Ja.
Er sieht einfach fitter aus als jemals zuvor.
Das stimmt.
Ja, also das ist einfach verrückt. Also diese Offense ist on fire. Die Defense ist auch on fire gewesen letztes Jahr in so vielen Kategorien Top 10. Nummer 1 in QB-Knockdowns, Nummer 5 in Scoring-Defense, also whatever.
Ist es gut, wenn Piraten on fire sind?
Das weiß ich jetzt nicht. Nein, wahrscheinlich nicht, aber egal. So, das ist eins der most balanced Teams. Und in der NFC das ausgeglichenste Team. Mit einer starken Offense, einer starken Defense.
Ja.
Buffalo Bills würde ich vielleicht noch ausgeglichener nennen. Aber das wäre jetzt schon, weiß ich nicht. Würde ich nicht mal so unterschreiben. Das ist das Einzige, was mir da spontan einfallen würde, was damit konkurrieren kann. Also du hast wirklich ein ausgeglichenes Team, wo Offense und Defense stark ist.
Was mit den Bengals?
Jetzt mit der O-Line, okay.
Was mit den Ravens?
Ja, ich weiß, nee. Nee. Die haben zu schwach auf Receiver. Kommen wir gleich, wenn du überlegst, wer hier Receiver ist bei Tampa Bay. Ne? Also Tampa ist da schon ziemlich weit vorne.
Ne? Ja, das stimmt.
Wenn wir uns die Offense angucken, ist auf jeden Fall Top 5, was das angeht. Ja. Was die Kategorie Most Balanced Team angeht.
Ja, ich wollte jetzt auch einfach nur gucken. Ich wollte dir eigentlich nur beim Denken zugucken. Ja.
Das war, glaube ich, gerade ein sehr enttäuschender Anblick. Ja. So, Quarterback, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Typ hatte seit 40 Jahren Hall of Fame-Karriere hingelegt. Das ist einfach lächerlich.
Er hat einfach zwei Hall of Fame-Karrieren hingelegt.
Drei Hall of Fame-Karrieren, glaube ich, hingelegt, wenn du es stückelst. Ne? Genau, also eine nach 40.
Ja, genau. Also das musste, also eigentlich müsste man das mal dann einfach mal ausrechnen, wie viele Quarterbacks in der Hall of Fame sind, die schlechtere Stats haben als Tom Brady.
In seinem schlechtesten Drittel.
Ja, genau. So irgendwie so.
Ja, wild. Es ist einfach wild. Und ich meine, letztes ist ja nicht so, dass er nicht einfach nur gut ist, immer noch Nummer 1 gewesen in Passing Yards und Passing Touchdowns.
Wann kommt jetzt das hier bei Tom Brady seit 10 Jahren immer das Ding? Ja, wann wird er einen Schritt langsamer?
Wenn der Mann nächstes Jahr einen Schritt langsamer wird, ist er immer noch Top 5. Ja. So, also dann lass ihn halt nicht 5.316 Passing Yards haben, sondern 4.800. Dann ist das immer noch eine krasse Season. So, dann nicht 43 Passing Touchdowns, sondern 40. Also er wird auf jeden Fall nicht nächstes Jahr einbrechen. Das sehe ich
auch nicht.
Überhaupt
nicht. In dieser Saison. Nicht. Also ja.
Also gar nicht. Es gibt für mich keinen Grund, das zu sehen, weil guck dir doch mal seine Waffen an, die sind ja sogar noch besser geworden. Du hast Mike Evans, der underrated, ne? Motto der Folge. Das ist der einzige Wide Receiver in der Geschichte der NFL, der seit er als Rookie in der Season gekommen ist, in die NFL gekommen ist, 8 Saisons am Stück 1000 plus Yards hatte. So. Und das ist einfach, und das ist keine random Statistik, das ist einfach krass.
Ja, definitiv.
So, und der ist auch nicht nur ein großer Typ, den du tief schickst mit krassem Catch-Radius. Nein, das ist auch ein guter Route-Runner, ist einfach ein All-Around-Number-One-Receiver.
Weißt du, was ich bei dem richtig krass fand letztes Jahr? Der hat verletzt gespielt und du hast gesehen, dass er verletzt ist, weil er nicht laufen konnte.
Ja.
Aber er hat die Bälle halt trotzdem gefangen.
Ja, weil er einfach krass ist. So, ein krasser Typ und halt eben nicht auf diesen Medienrummel so stark aus ist. Ja. Wie ein anderer Receiver, der letztes Jahr für Unruhe bei Tampa gesorgt hat. Antonio Brown, der Gott sei Dank nicht da ist. Dafür hast du dir ja...
Was hat Gott damit zu tun?
Das weiß ich auch nicht. Das ist so eine Floskel, die man noch... Das
ist immer so eine Floskel, die ich immer nicht verstehe. Weil die Frage stelle ich mir jedes Mal, dass ich dann so denke. So. Also...
Ja.
Ziehen wir den jetzt damit rein?
Ja, nee. Der hat auch bei Antonio Brown aufgegeben. Ja,
genau, der hat auch gesagt, so, come on, also damit habe ich nichts zu tun.
Und statt Antonio Brown hast du jetzt Julio Jones. Also einen anderen Superstar-Receiver. Oh, schon ein bisschen älter ist, aber wen hast du lieber, Julio Jones oder Antonio Brown?
Naja, also Julio Jones selbst, war sozusagen erst keine tickende Zeitbombe.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn du den Charakter ausklammerst, aber das geht einfach nicht. Kannst du einfach nicht.
Ja.
So, Julio Jones. Also Antonio Brown würde nicht akzeptieren, dass er der Nummer 4 Receiver ist.
Ja, eben.
Und Julio Jones wird das akzeptieren.
Genau, ich glaube, das Ding ist halt einfach, wenn du dir das alles mal durchliest, ne? Mike Evans, Godwin, Gage, Jones, Tyler Johnson, Breshad Perryman, Cyril Grayson, Scotty Miller. Sorry, das sind alle, also die haben alle, sozusagen Scotty Miller hat ja auch mal gestartet, Grayson auch letztes Jahr. Perryman war bei den Jets Starter. Also.
Ja, das ist einfach lächerlich tief.
Das ist lächerlich tief, ja. Und auch gut.
Ja.
So.
Ich feiere die Verpflichtung von Russell Gage.
Ja.
Der seine beste Season übrigens in Kombination mit Julio Jones hatte.
So.
Kannst du auch drauf aufbauen. Und in dieser Offense wird ein Julio Jones auch besser funktionieren als in Tennessee, weil das ist eine Passing-Offense.
Ja, also, definitiv.
So wie die Offense, wo er mit Matt Ryan zusammengespielt hat und keine Titans, Oldschool, Run-Heavy, volle Tight-End-Box.
Gerade das Ding ist halt auch, Offense. Julio Jones wurde halt bei den Titans halt auch meistens vom besten oder zweitbesten Cornerback gedeckt.
So. Ja, weil kein anderer Receiver auf dem Feld war.
Genau,
weil keiner war zwischendurch verletzt. So.
Genau, also, und jetzt hast du halt, ja, du schickst deinen besten Cornerback. Wenn Mike Evans und Chris Godwin mit auf dem Feld sind,
ja,
dann weiß ich, dass Julio Jones wahrscheinlich frei sein wird.
Ja, der wird dann vom Nickel-Cornerback gecovert.
Genau, so, wie soll das denn, von einem Linebacker oder was?
Ja, genau, also du musst ja schon mit einem Nickel-Package rauskommen,
ja,
damit kein Linebacker über Julio Jones spielt, wenn die mit der Spread rauskommen.
So, ja.
Ne? Und dann, also, das wird interessant. Also Julio, ja, Jones wird schon deutlich besser sein als letztes Jahr.
Ja, vielleicht auch, wenn er nur als Red Zone Target eingesetzt wird.
Ja. Also dieser Wide Receiver ist einfach nur krass. Auf Tight End, gut, hat er Gronkowski verloren.
Aber du hast immer noch Braid und Rudolph jetzt geholt.
Genau. Okay. Braid ist einfach so ein Urgeschick. Der ist einfach sympathisch, weil der war immer schon bei den Buccaneers.
Ja, aber der ist aber gut.
Wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Ja, der ist okay.
Ja, ich finde ihn gut. Also ich finde, also nicht gut, nicht im Sinne von Elite sehr gut, sondern ich finde es okay, dass er startet und mit Kyle Rudolph als Backup. Und Kate Oten hat auch Talent.
Ja. Also Cameron Braid wurde ja geresigned. Man hätte einen Case dafür finden können, so Braid oder O.J. Howard. Howard, krasser Blocker. Braid auch okay im Blocking. Howard, mehr Upside im Passing Game.
Hat er das? Hat O.J. Howard das gezeigt, was man mal von ihm erwartet hat?
Also ich glaube, das hat er verspielt. Kann vielleicht noch kommen, weil Titans nun mal ein bisschen spät reif sind.
Ja, aber wie lange will denn O.J. Howard sich noch Zeit nehmen? Braid hatte
seine krasseste Season 2016 mit 660 Yards, 8 Touchdowns. Und das war mit Abstand seine beste. Also Braid ist okay.
Genau, aber ist er besser als Howard?
Howard ist eigentlich jünger. Und ich glaube, Howard ist auch der noch bessere Blocker.
Ja?
Nein, willst du jetzt mehr von mir eine Blocking-Statistik? Es sind beides Blocking-Titans, aber Howard ist jünger. Und ist schon ein Monster. So.
Ja, ist ein Monster, aber hat bisher auch nicht das im Passing-Game gerissen.
Ja, ist auch egal. Ist auch gar nicht zwangsläufig. Meine Meinung ist ein Punkt, den man findet. Braid ist, glaube ich, so eine Gralionsfigur in Tampa. Also wenn der retired, dann schneiden sie den da halt ans Schiff im Stadion oder so. Also der gehört zu den Tampa Bay Buccaneers. Muss auch gar nicht der Nummer 1 Tight End im Passing Game sein, weil du hast Kyle Rudolph geholt, mit mehr Upside im Passing Game. Und du hast einen Kate Otton gedraftet von Washington, den ich persönlich richtig gut finde.
Genau, also.
Der ist ein guter, completer Receiver. Der kann als Y-Tight End funktionieren, also dass er sozusagen Pass-Catching-Tight End ist. Der läuft seine Routen gut, der hat guten Endspeed. Ist aber auch ein sehr guter Blocker. Also nicht der beste Blocker der Draft-Class vielleicht, aber auch überdurchschnittlich gut im Blocking. Also du hast einen sehr kompletten Tight End gedraftet. Plus Cole Keith, den hast du auch gedraftet. Blocking Tight End. Ja, ich sag nur Blocking Tight End.
Genau.
So, da hast du dich nochmal verbessert. Also waffentechnisch ist krass. Running Game, Leonard Fournette, hast du geresigned, Giovanni Bernard auch. Das wird auch so dein Stamm sein, die beiden. Fournette war, glaube ich, das Beste, was er machen konnte, nach Tampa zu gehen.
Definitiv.
Also das hat ihm gut getan. Also ich hätte an seiner Stelle auch geresigned. Bernard ist der Receiving Back. Dann hast du noch Warren und White. Ja, Warren so ein bisschen.
Immerhin hast du Ronald Jones nicht mehr. Das ist schon mal gut.
Ja, genau. Also ja, der war okay. Der ist okay.
Ich finde den nicht gut.
Ja, der ist halt als Backup okay.
Ja, okay.
Aber
ja,
da kannst du halt auch, es ist Running Back, Torben Lieblingsposition, da kannst du halt auch irgendeinen Rookie draften.
Genau.
Und das hast du ja gemacht mit Short White. Und der hat mehr Upside im Passing Game. Aber jetzt vor Running Game ist hier nicht die Kernkompetenz der Buccaneers Offense. Ne? Offensive Line, was weh tut, Ali Marpet retired nach 7 Jahren und hatte letztes Jahr seine beste Season und einzige Pro Bowl Season. Tut ein bisschen weh, aber ist auch wiederum verkraftbar. Dann hast du das Alex Kappa verloren, der ist jetzt bei den Bengals, aber dafür hast du Shaq Mason geholt.
Und das der ist besser.
Das ist eine Top 5 Guard, kann man glaube ich sagen. So, also ist ein Upgrade und plus den netten Nebeneffekt, dass er ja Tom Brady kennt.
So.
Aus den Patriot-Zeiten. So, und es ist gut, wenn dein Quarterback seine O-Line kennt. Also ist jetzt die rechte Seite der Offensive Line der Buccaneers, Shaq Mason und Tristan Wirfs.
Das ist krass.
Das ist schon krass, weil Tristan Wirfs, krasseste Rookie-Season, gefühlt ever von einem Tackle und letztes Jahr First-Team-All-Pro und völlig zu Recht.
Ja.
Also die Seite ist krass. Linke Seite Donovan Smith auf Left-Tackle, bisschen underrated, ist schon ewig bei den Bucks, ähnlich wie Braid 2015 und hat jetzt ja nur einen Sack zugelassen. Und auch nur 5 Strafen geholt. Also der Typ ist als Passblocker genial. Als Runblocker okay. Passblock ist wichtiger in dieser Offense. Also auch da stark. Du hast Aaron Steeney, ist ein solider Starter auf der anderen Guard-Position. Ja, hast aber auch Luke Goedeke gedraftet, den ich prinzipiell gut finde, der ihn, wenn auch, ersetzen könnte. Also können wir vorstellen, dass da ein Wechsel stattfindet. Ryan Jensen, das verlängert, hat sich verletzt. Das ist ein bisschen bitter.
Aber es gibt noch Gerüchte, dass er vielleicht im Dezember wiederkommt.
Ja, das wäre wichtig. Das Playoffs ist safe. Für Tampa, ich glaube, das kann man einfach sagen. Das
aber, andere wäre. Aber meinst du schon, so ein CJ-Treater wäre schon eine geile Verstrickung? Also wenn du den jetzt noch holen würdest, das wäre schon stark, wenn du das irgendwie hinkriegst.
Wenn du es dir leisten kannst, aber ich würde es nicht unbedingt machen, weil du bist so trotzdem gut genug in deiner Offensive Line. Wenn er wiederkommt, perfekt, für die Playoffs wird ja reichen. Und Second-Year-Player Robert Hainsey. Guck mal, was du in ihm hast, ne?
Klar, aber ich würde das Center schon wichtig. Also ich würde einen Veteran holen.
Passiert vielleicht noch. Noch ist es nicht passiert. O-Line wird trotzdem wieder Top 5 sein.
Ja, also Top 10 auf jeden Fall. Weil Ryan Jensen ist ja nicht da, das wird man schon merken.
Ryan Jensen, aber Top 10 auf jeden Fall. Eine O-Line, mit der Brady arbeiten kann.
Ja.
Also insgesamt krasses Waffenarsenal, krasse O-Line, überkrasser Quarterback. Spricht nichts dagegen, dass die Offense wieder funktioniert. Defense, Sue nicht verlängert, Akeem Hicks geholt.
Wenn fit, ein Upgrade, meiner Meinung nach. Wenn fit, Akeem Hicks.
Der verlässlichere Spieler, wenn er auf dem Feld steht. Also
verlässlich
im Sinne von fit sein meine ich nicht, aber verlässlicher, wenn er auf dem Feld steht, als zu. Und Hicks und Vita, wer?
Schon böse.
Oh, schon. Und ich meine, die Bucks waren letztes Jahr schon Nummer 2 gegen den Run, ne?
Ja.
Also, und Vita Vea, das vergisst man noch, weil der so krass gegen den Run ist, war auch Top 10 in Pressure Rate bei Interior Defensive Linemen. Also, er kann auch Pass rushen.
Ja, ja.
Ist auch nicht umsonst im Football-Quark All-Star-Team, oder?
Ja, ja, definitiv. Ja. So. Aber die haben auch Logan Hall gedraftet. Eben, der passt da genau rein in dieses System.
Ja, und muss halt nicht gleich überperformen.
Ja.
Und ist einfach als, was für ein Luxus-Rotationsspieler einfach, ne? Also Defensive Line und Edge. Und da sind wir auch wieder bei underrated. Ich vergesse oft, wie gut Barrett ist.
Auf Edge. Ja, ja, definitiv.
Also ich meine, die waren Nummer 1 in QB-Knockdowns, Nummer 1 in Hurries, Nummer 7 in Sacks letztes Jahr. Und das dank Barrett, der einfach, wenn wir die Zeit nehmen, wo er bei den Bucks ist, 2019 bis 2021, der Nummer 1 Edge-Rusher der Liga ist in QB-Pressure mit 232. Plus er hat auf 37,5 Sacks geholt. Hättest du mir jetzt gesagt, er hatte 2019 19,56, hätte ich gesagt, wer? Barrett? So, also krasser Passrusher. Auf der anderen Seite hast du Joe Tryon Shoyinka, letztes Jahr Rookie, hatte nur 49% der Snaps. Jetzt ist JPP nicht mehr da. Er hat letztes Jahr gut gespielt, wird die Rolle übernehmen und wird auch kein Downgrade sein.
Genau, das glaube ich halt auch. Also der hat ja schon auch mal gezeigt, dass er was kann.
Genau, also Passrush bleibt stark. Die Linebacker dahinter, Levante David und Devin White, ist schon ein nices Duo. Levante David ist einer der besten Linebacker der letzten 10 Jahre.
Definitiv. Und auch die Legacy sollte man eigentlich viel mehr wertschätzen, glaube ich.
Also so ein Ding mit Linebacker. Er ist in der falschen Zeit der Top-Linebacker gewesen.
Ja, genau.
Ja, also Ray Lewis war so der letzte Linebacker, glaube ich, so aus der Ära, wo Linebacker noch wirklich prestigeträchtig war.
Luke Kuechly?
Ja, stimmt. Luke Kuechly, der war noch danach. Okay, aber danach hört es dann, glaube ich, ein bisschen auf. Na, aber Levante David letztes Jahr ein bisschen abgebaut, aber nur ein bisschen. Und der wird immer noch performen. Und du hast als alter Spieler in dem Team keine Ausrede.
Nee, auf gar keinen Fall. So, du musst ja mal gucken. So, du hast ja das beste Vorbild da auch die ganze Zeit rumrennen.
Ja, genau. Also Tom Brady ist halt auch wirklich ein Leader.
Ja.
So, ne? Und der hypt alle. Aber Levante David ist das natürlich auch auf Defense-Seite. Devin White, bisschen schlechter letztes Jahr als 2020. Da hat er eine Monster-Season. Für mich ein Über-Linebacker eigentlich. Aber wenn du dich so ein bisschen jetzt so mehrere Artikel in der Vorbereitung, ja, findest du noch mal ein, zwei nette Statistiken, Worte für Devin White. Ich habe nur schlechte gefunden.
Viel, weil die letzte Saison anscheinend nicht gut war.
Aber ja, aber
auch vielleicht kriegen wir auch mal, wir geben ihm jetzt mal ein bisschen Credit.
Ja, so der war immer so, ja, ist gut, macht halt Highlight-Plays. So, ne?
Ja, genau.
Shootet die Gaps gut, blitzt gut, aggressiv, ist im Backfield, aber nicht gut im Run-Read. Und wenn er im Block hängt, hängt er im Block. Und Coverage ist eher so, sehe ich nicht ganz so. Ist einfach ein krasses Duo auf Linebacker. Ja,
genau. So. Ich glaube, die ergänzen sich da auch gut.
Genau. Und ich meine, Devin White trägt halt immer noch die Bürde eines, was, Fifth Overall Picks als Linebacker. Da hast du gefälligst auch der Beste ever zu werden. Und auf DB, da hatte ich eigentlich schon zur Vorbereitung gedacht, ja, Secondary war dafür nicht so stark. Ja, nee, ist nicht. Die war insgesamt vielleicht nicht so gut, weil sehr verletzungsanfällig. Aber wenn die Starter auf dem Feld waren, dann war sie krass. Carlton Davis und Jamal Dean als Cornerback-Duo hatten zusammen die beste Coverage Grade der Liga. Ja, das ist krass. Und Carlton Davis hat geresigned, das war wichtig. Also das war vielleicht die wichtigste, das wichtigste Resigning, dass du da deinen Nummer 1 Cornerback holst. Und kein Cornerback hat in den letzten 3 Jahren mehr Incompletions verursacht als Carlton Davis. Und Carlton Davis ist auch so ein Spieler, wenn ich an Top-Cornerbacks denke, denke ich auch jetzt nicht unbedingt an Carlton Davis.
Er ist ja auch kein Top-Corner.
Ja gut, wo siehst du den Top
15? 10 bis 15.
Ja, so. Alles, was Top 15 ist auf einer Position, wo du 2 pro Team hast, ist schon gut.
Ja, aber das ist nicht Elite.
Ja, okay, nein, Elite ist er nicht.
So.
Elite ist er nicht. Bei den beiden ist halt gefährlich die Kombination. Ja, weil Jamal Dean hat in seiner Karriere nur 0,75 Yards pro Coverage Snap zugelassen. Also das ist auch verlässlich. Die beiden zusammen ist halt stark.
Du hast keine, Schwachstelle und das ist halt der richtig wichtige Punkt in der Secondary.
Du hast kein Ramsey, aber du hast halt zwei sehr, sehr gute bis sehr gute Cornerbacks. So, und auf Safety gut aus Strawn White verloren, dafür hast du Keanu Neal geholt.
Spielt er wieder auf Safety oder spielt er mehr Linebacker?
Ja, das ist halt das Ding so, ne? Also er ist halt dann so ein Hybrider.
Ja.
Was so ein Jordan Whitehead auch ist. Wo ist der Unterschied zwischen einem Jordan Whitehead, der sich Safety nennt, aber auch nur in der Box rumlümmelt, oder Keanu Neal, der irgendwie so ein zusätzlicher Linebacker ist in Dime Packages oder so? Also ich glaube, die werden eine ähnliche Rolle übernehmen. Dann hast du Mike Edwards als Ballhawk, letztes Jahr die meisten Turnovers und ist nur der Backup-Safety, aber wird wahrscheinlich Logan Ryan ersetzen. Ich meine, das ist Veteran und ist alt, ne? Aber trotzdem guter Free-Safety. Und du hast Antoine Winfield, für mich einer der besten Safeties in der Liga. Hatte ich vor der Vorbereitung nicht so auf dem Schirm. Also schon, dass er so Top 10 ist, aber jetzt würde ich ihn vielleicht sogar Top 5 bis 7 setzen. Weil ist halt so ein moderner Free Safety. Ich habe den immer gar nicht so als Free Safety gesehen, weil er auch so viel in der Box ist. Aber das zeichnet ihn halt so aus. Du kannst ihn in der Box, kannst ihn in die Box stellen, kannst ihn blitzen lassen, Titans covern lassen, Slot covern lassen, in Man.
Vor allem ist er einer der Leader auch dieser Defense, ne? Also obwohl er so jung ist.
Ja.
Also sozusagen, der kann auch die nächste Ära der Bucks-Defense sogar noch mitprägen.
Ja, und diesen klassischen Free Safety, der nur wie Earl Thomas Cover 1 und Cover 3 maximal spielt, den gibt es halt nicht mehr. Und das kann er halt auch. So. Ne, bei tiefen Pässen von mehr als 20 Yards hat er nur 2 Catches zugelassen und einen Pick gefangen. Also das kann er auch. Krass, wenn man sich das auf Tape anguckt. Krasse Turns in Man- und Zone-Turns. Also ist schon eine krasse Secondary. Und dieses Team hat einfach meiner Meinung nach gar keine Schwachstelle. Von daher, nächstes Jahr jetzt noch eingespielter.
Der Super Bowl geht nur über die Bucks.
Wahrscheinlich. Also noch eingespielter, letztes Jahr 13-4, ich gebe ihn 12-5. Und mein X-Faktor, du siehst schon, wie man suchen muss bei dem Team Center. Wie gut können sie den Ausfall von Ryan Jensen ersetzen? So, wenn das schon dein X-Faktor ist, dann siehst du schon, was das für ein krasses Team ist.
Also ich hatte sie eigentlich vor dem Ausfall von Ryan Jensen bei 14-3. Ich gebe ihnen jetzt eine 13-4, aber für mich ist immer noch Platz 1. So, und das ist ein richtig tiefes Team, was auf einer Mission ist, das letzte Jahr von Brady zu vergeuden. Und das Narrativ darf man bei sowas nicht unterschätzen, bei so einer Teamzusammenstellung. Die haben jetzt die werden alles in dieses Jahr legen.
Ja. Ich habe gerade bei meinem Rekord richtig Quatsch erzählt. Ich habe ihnen 12-5 gegeben, weil sie letztes Jahr 13-4 sind, das macht gar keinen Sinn. Ich muss ihnen nur 14-3 geben. 14-3 kriegen sie von mir. Gott, ich muss gleich bei allen Records nachdenken.
Ja, wir können ja sozusagen, hast du noch was?
Nö.
Wir können unsere Records nochmal durchgehen. Ich habe die Atlanta Falcons bei 2,15, die Carolina Panthers bei 6,11, die New Orleans Saints bei 7,10 und die Tampa Bay Buccaneers bei 13,4.
So. So, ich habe die Atlanta Falcons bei 2,15, Carolina Panthers bei 17, New Orleans Saints auch bei 17 vor den Panthers und die Buccaneers bei 14,3.
Sehr gut. Wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify, unterstützt uns bei Patreon. Mir war es ein inneres Blumenpflücken. Diese Folge findet ihr natürlich auch in der Playlist, aber es bringt euch nichts, weil ihr habt sie schon gehört.
Ja.
Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.